Happy Shooting, Folge 479. Drama Baby. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jetzt überrasche ich ihn mal. Wir sind nämlich heute mit Gast. Sag mal was. Ja.
Hallo. Was
sagt er? Der Buddy ist dabei. Ja, schauen wir mal, was der so macht.
Ja. Und ich bin auch dabei.
Der Chris? Ja, du bist ja sowieso dabei.
Ach so.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, der Chris ist ja wie immer dabei. Nee, wir haben heute Gast aus Hamburg dabei. Den stellen wir gleich nochmal detaillierter vor.
Genau, fangen wir mal an mit...
Jetzt krieg ich gleich wieder einen Lachanfall. Ich versuche jetzt hier von einem Rechner mit der Maus auf den anderen zu kommen. Auch nicht schlecht.
So. Also wer das die letzte Sendung nicht gehört hat, soll das einfach mal tun. Da weiß er, worum es geht. Wir haben was zu hören. Du hast ein Geräuschrätsel mitgebracht. Nee, der Thomas hat eins
mitgebracht. Der Thomas hat uns eins mitgebracht, ganz genau. Außerdem wollen wir einen Gewinner für die Quadratischaufgabe ermitteln.
Genau.
Wir haben noch gar nicht überlegt, was er kriegt, aber da fällt uns
was ein. Ich weiß, was er kriegt. Wir haben, was ein Akkutäschchen?
Ja, finde ich total süß. Habe ich Ingo auch schon geschrieben. Ja, außerdem haben wir eine Lightroom-Frage zur Bildernummerierung.
Ja, Dreisat, Linktipp zu irgendwas bei Dreisat.
Und mit Fotografie. Ein Linktipp zur ARD, irgendwas mit Fotografie.
Und noch ein Linktipp zur Lichtgeschwindigkeit.
Na sowas. Mhm. Dann habe ich was gekriegt von Leon. Da geht es um 100 Jahre alte Farbfotos. Das fand ich sehr beeindruckend.
Wir haben einen Newsbeitrag zu Nikon, einen kurzen Beitrag über Wien nächstes Jahr und fangen jetzt aber mal vorne an. Du musst noch die Musik ausmachen.
Ja, das geht alles sehr schnell heute.
So. Mit was zu hören, und das hat uns der Thomas geschickt.
Ja, lass
ratet mal, was das ist.
Ich bin noch so freundlich für alle Nachhörer. Dann mach uns eine Kapitelmarke. Da ist es auch schon von Thomas.
Was ist das denn?
Im Original ist das viel, viel, viel leiser. Also er hat das schon mit Mikrofon ganz nah dran aufgenommen und ich habe es hier nochmal extrem verstärkt, damit man was hört. Paddy könnte das erkennen, glaube ich.
Das klingt jetzt nicht so analog, wie wir sonst immer die Geräuschrätsel haben.
Mhm. Also mir kommt es in der Tat bekannt vor, aber ich komme überhaupt nicht drauf. Mhm. Ich komme nicht drauf, aber ich habe, also es klingt nicht fremd.
Ich glaube, du warst mit so einem Ding mal unterwegs, wenn ich mich da nicht täusche.
Nicht verraten, nicht spoilern.
Ich spoiler nicht. Wenn Paddy einen Tipp hätte, dann könnte er ja mitraten.
Stimmt.
Na, jetzt kommt mein Alzheimer wieder zum Vorschein.
Gut, du hast ja noch ein paar Minuten Zeit. Wir weisen mal zwischendurch kurz noch hin, wer hier live mit dabei ist. Wir nehmen auf am 18. Oktober 2016. Ihr dürft uns Fragen hier reinwerfen und am Ende der Sendung gucken wir da mal rein. Auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage, im Slack, in den Kanal HSFragen, auf Google Plus unter happyshooting.de/community und auf Facebook Boris Nienke Foto.
Da darf ich mal wieder.
Weil ich nicht sehe Foto.
Ja. Nicht so süß.
Ja, und bevor wir einsteigen, noch mehr das obligatorische Danke an die Shownote, an die Slack-Einlader, an den Hausmeister und die Kanalarbeiter. Ihr seid die Besten.
Und jetzt hallo Paddy.
Wer ist denn heute dabei?
Moin. Wer ist denn heute dabei?
Bei den Shownotern.
Ach so, bei den Shownotern ist heute irgendwie der Jürgen, der Kai, der Ralf und der Sebastian dabei.
Ja, viele Grüße auch. Tag. Jo. So, nur aber.
Wer ist denn ein Shownoter?
Das sind Menschen, die unsere Shownotes machen, während wir die Sendung machen.
Ach so, die tickern so kurze Kapitelmarker mit.
Wir haben so die quasi die geilsten Shownotes der Welt und wenn du da reinguckst, dann hast du ganz viel zu jedem Thema, alle Links und noch ein bisschen Text dazu und so.
Ah, die Kapitelmarken, cool. Die mache ich hier. aber quasi unter dem Player auf der Webseite stehen dann auch nochmal Zitate und weitere Links zu Sachen, die wir angesprochen haben und so weiter.
Und die kloppen sich jetzt quasi dann gegenseitig, sitzen in deinem eigenen Slack-Kanal und klopfen sich quasi gegenseitig dann und dann entstehen da so ganz magisch die besten Shownotes der Welt, wo alles toll nochmal nachzulesen ist und so.
Großartig.
Finden wir auch.
Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Transkription hinbekommen, dann sind wir komplett.
Ja, das macht ja auch Phonik bald, das habe ich ja jetzt gesehen.
Ja, mal schauen, wie geht's, werden wir sehen.
Geht dann alles vollautomatisch. So. Aber wie dem auch sei, wir haben einen Gast da, der Paddy ist dabei, der Patrick Paddy Ludolf. Vielleicht ist das am besten, du stellst dich mal kurz selber vor, wer du so bist, wo du herkommst und was du so normalerweise machst.
Ja, also wie ich heiße, habt ihr ja schon gesagt, ich bin Jahrgang 1972, was ich auch irgendwann zur Domain meines Blogs gemacht habe.
So vielleicht, jung bist du.
Ja, also ich fühle mich aber nicht jung. Also es fängt an, überall zu kneifen und zu knarzen und so. Es ist so langsam, der Zenit ist überschritten, ne?
Oh, Feier. Das ist aber nicht die Midlife-Crisis.
Nö, aber es ist halt mittendrin. Die Hälfte des Lebens ist oben. Da muss man einfach mal realistisch sein, ne?
Jo.
Die letzten 10 Jahre werde ich dann wahrscheinlich eh irgendwo nur sabbernd vor mich hin vegetieren. Also,
ich weiß ja nicht, ob wir den Paddy nochmal einladen sollen. Zieht so die Stimmung.
Also das gezielt. Diese Folge solltet ihr euch am besten mit Downcast anhören. Das passt dann inhaltlich.
Ja, und ich komme aus Hamburg. Bin kein gebürtiger Hamburger. Also ursprünglich komme ich aus Bielefeld. Ja, eigentlich warte ich jetzt da drauf, immer so 3-2-1, dass dann jemand sagt, Bielefeld gibt's ja gar
Klischees
nicht.
Klischees werden hier nicht erfüllt.
Das ist hier um die Ecke, ne? Ich wohne da nicht weit weg von. Also, ich kenne das, ich weiß, dass es das gibt.
Ja, aber das ist der Standardspruch. Deshalb lege ich dann immer so eine kurze Pause ein.
Ich habe da mal einen Vortrag gehalten.
Nein, und lebe mittlerweile schon lange in Hamburg. Die Liebe hat mich dorthin gezogen. Ja.
Wie romantisch. Ja. Mhm. Was machst du denn außer der Liebe in Hamburg?
Ich fotografiere.
Das passt sich gut, ein bisschen.
Da bist du ja richtig.
Ja, und manchmal fahre ich auch Boot.
Ja, manchmal große Boote.
Da reden wir gleich mehr dazu.
Wir können aber schon mal vorab sagen, du fährst auch manchmal ganz kleine, ne? Du hast ja einen Schein gemacht.
Genau, ich dachte mir, wenn du in Hamburg wohnst und keinen Bootsführerschein hast, ich meine, hallo.
Ist irgendwie auch doof.
Ja, geht ja gar nicht.
Bist jetzt offiziell Kapitän oder wie nennt sich das denn?
Nee, also ich für Kapitän, da brauchst du schon ein Patent. Nee, du, das ist halt so ein Sportbootführerschein. Im Endeffekt bist du dann Skipper auf dem Boot.
Sehr schön. Na? Skipper klingt auch cooler, finde ich.
Ja, ich finde auch. Skipper ist cool. Ja, und ich habe halt diesen Fotografie-Blog, den es mittlerweile auch schon seit 10 Jahren gibt, also im September 10-Jähriges gefeiert. Und verdiene mittlerweile also auch meine Brötchen als Fotograf. Ursprünglich habe ich was anderes gemacht. Ich habe Informatik studiert und habe dann im Online-Bereich, Online-Marketing in Online-Agenturen gearbeitet und habe mich da halt um so Dinge wie Webanalyse, Suchmaschinengeschichten und ähnliches gekümmert. Und ja, fotografiert habe ich eigentlich schon immer. Also von Kind an mit allen möglichen Stufen, die viele wahrscheinlich von euch kennen, also mit der eigenen Dunkelkammer im Badezimmer. Ja, und irgendwann 2009 oder 2010 war das, da habe ich dann alles hingeschmissen und gesagt, Chef, ich habe keinen Bock mehr, ich hau in den Sack, jetzt werde ich Fotograf. Und habe von da an dann wirklich nur noch von der Fotografie angefangen zu leben.
Ja, das selbstständig, das hat schon was für sich, ne?
Genau. Ja, und es hat auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also, ja.
So,
also jetzt, die Übergangszeit ist ein bisschen holperig, ne? Das ist ganz normal, wenn ich habe halt wirklich nicht schlecht verdient in dem Job, den ich hatte. Und wenn das von heute auf morgen dann wegfällt, da ich dann auch noch selber gekündigt habe, musste ich dann noch warten. Also damals gab es noch Gründungszuschuss. Der war ja ungefähr so die Höhe von Arbeitslosengeld, aber da ich halt selbst gekündigt hatte, hatte ich dann noch so diese 3 Monate Sperrfrist. Aber ja, das hat sich dann alles irgendwann eingependelt.
Ja, ich hatte das, also bei mir ist das 2005 passiert, aber nicht, dass ich gekündigt habe, sondern dass mir gekündigt wurde, und das hat mir dann finanziell eine kleine Brücke geschlagen, und das hat mir den Start doch sehr, sehr vereinfacht.
Tja, da haben wir sie, die beiden Selbstständigen. Ich bin ja noch in einem Angestelltenverhältnis und bin ja auch schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich das nicht die Fotografie hauptberuflich machen will. Und ich habe immer, meine Standardantwort, die nicht gelogen ist, ist halt, mir macht mein Job einfach unfassbar viel Spaß und ich wäre bekloppt, wenn ich das aufgeben würde. Also ich gehe tatsächlich jeden Morgen sehr gerne dorthin und programmiere da, bin ja in der Softwareentwicklung tätig und nutze die Fotografie eben nebenberuflich so als Ausgleich für die andere Gehirnhälfte.
Was programmierst du?
Das ist so Business-Kram. Wir haben eine Software für Garten- und Landschaftsbetriebe, also so für die grüne Branche, sagt man, wo die ihre Angebote, Ausschreibungen, Aufträge machen können. Ich habe eine Fotoverwaltung gemacht für eine Baumschule, damit die ihre Bilder verwalten und den Kunden anbieten können.
Also so Datenbanksysteme.
Genau.
Habe
jetzt gerade so eine grafische Baustellenverwaltung und Personalmanager gebaut, dass du so richtig mit Balkengrafik sehen kannst, wo, wann, welche Person auf welcher Baustelle ist und. So Zeug halt.
Kleine Bitte, Paddy, du atmest ziemlich laut ins Mikro. Kannst du versuchen?
Ja, so, meine Nase ist so ein bisschen zu.
Das ist, glaube ich, direkt unter deiner Nase, das Mikro.
Ja, ich werde mal mich etwas anders hinsetzen.
Ist gut.
Ich hoffe, das ist jetzt besser.
Der Fachbegriff ist Vadern.
Man wadert. Genau. Der Anlass, warum wir dich hier eingeladen haben, ist, dass du gerade aktuell oder vor kurzem so eine recht spektakuläre Geschichte gemacht hast. Du warst auf einer Kreuzfahrt.
Genau, ich bin mit einem Bötchen gefahren.
Aber eben nicht auf einer Kreuzfahrt, wie man sich das vorstellt, so mit Swimmingpool und Lachs am Frühstück und so weiter, sondern es war ein anderes Schiff.
Es gab einen Swimmingpool und es gab auch Lachs am beim Frühstück.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Fast. Gut, aber das war kein normales Kreuzfahrtschiff.
Nein, das Schiff hatte keinen Kussmund vorne drauf geschminkt.
Das ist schon mal gut.
Es war mit einem Containerschiff, also mit einem Hapag-Lloyd-Containerschiff, den 13.200 irgendwas Containerklasse.
Das war auch quasi voll. Also das war jetzt nicht irgendwie so eine Sonderfahrt, sondern du bist da mitgefahren.
Nein, also ich bin ganz normal im regulären Betrieb mitgefahren. Ich bin nach Singapur geflogen, bin da an Bord gegangen und bin dann nach Shanghai mitgefahren.
Wie lange
war insgesamt das? 14 Tage waren das. Mhm. Also wir hatten natürlich mehrere Stationen. Wir sind von Singapur nach Kaohsiung. Kaohsiung, das ist Taiwan. Dann sind wir nach Chekou in China. Dann Gwangyang, das war wieder Taiwan, glaube ich. Komm da selbst schon durcheinander. Also manche Städte, die kannte ich gar nicht. Und dann Busan und Shanghai.
Mhm. Wow. Wie geht sowas? Also du kannst, also bei Kreuzfahrtschiffen, da gehe ich jetzt irgendwo, melde mich da an und gehe da irgendwo online und schaue mir das alles an. Aber dass man auf Containerschiffen so einfach mitfahren kann, ist das üblich? Geht das so einfach?
Es gibt Reedereien, die bieten das an. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Also es gibt das, also du kannst wirklich eine Frachtschiffreise machen, aber nicht bei Hapag-Lloyd. Bei Hapag-Lloyd geht das nur über Beziehungen und wenn du den Leuten ganz, ganz lange auf die Nerven gehst, bis sie endlich sagen, in Gottes Namen, mach es.
Du hast da Connections.
Ja, ich kann ja mal die Geschichte erzählen. Ich bin vor 3 Jahren, 2013 war das, da bin ich einmal mit einem Containerschiff mitgefahren. Der Kapitän von dem Schiff, wo ich damals mitgefahren bin, der fotografiert selber auch. Und mit dem bin ich irgendwie in Kontakt gekommen. Der hat auch meinen Blog gelesen und dann hatten wir ein paar Mal hin und her geschrieben. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, das wäre mal was. Ich hätte mal so eine Lust, mir das Schiff anzugucken, einfach mal drauf, also, oder auch mal ein Stück mitfahren. Ja, und dann habe ich eine ganze Zeit lang hatte ich gar nichts von ihm gehört und plötzlich kriegte ich eine E-Mail und da schrieb er, ja, wenn du in 4 Tagen in Antwerpen bist, kannst du mit an Bord gehen und mit nach Hamburg mitfahren. Dann habe ich innerhalb kürzester Zeit sämtliche Termine abgesagt. Also wirklich alles umgeschmissen. Ich glaube, ich habe den teuersten One-Way-Flug meines Lebens gebucht. nach Brüssel, musste dann noch mit dem Zug weiter und bin dann damals mit dem Schiff bis nach Hamburg mitgefahren. Das war halt eine Tour das waren 2,5 Tage oder so. Und da war ich halt so angefixt, dass ich da habe ich richtig Bock drauf bekommen. Damals habe ich auch schon Fotos gemacht. Und diese Fotos, die hat dann irgendwann auch Hapag-Lloyd in die Finger bekommen. Weil ich habe die denen auch zur Verfügung gestellt und die haben so ein bisschen die Runde gemacht. Habe aber sehr, sehr lange nichts gehört von Hapag-Lloyd. Also da war nie was. Und dann irgendwann vor circa 1,5 Jahren riefen die mich plötzlich an. Sie bräuchten einen neuen Fotografen. Und Hapag-Lloyd möchte, die wollen so ein bisschen weg von diesem immer nur Schiffe fotografieren und Container und die wollen halt ein bisschen mehr auf die Menschen gehen. Und das hat ihnen ganz gut gefallen bei mir, dass ich halt sehr viel die Menschen auch an Bord fotografiert habe, jetzt nicht nur die Technik. Und deshalb haben sie mich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie was zu machen.
Also das war quasi ein Job.
Naja, das war der Anfang der ganzen Geschichte. Das war erstmal so ein Kennenlernen. Und dann habe ich also auch diverse Jobs gemacht, die waren aber alle stinklangweilig. Das war also so, es war halt dann so Vorstand fotografieren oder mal ein Event machen. Also es war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Mhm. Ja.
Aber was hattest du dir erhofft? So Reportage auf dem Schiff machen?
Nee, ich dachte halt schon, dass sie sagen, Mensch, hier, wir haben ein neues Schiff, das wird getauft, wir brauchen jemanden, der dahin fliegt, okay. Und sowas habe ich natürlich.
Die Welt bereisen und dabei fotografieren.
Genau, das ist ja Mensch, hier, da läuft ein neues Schiff vom Stapel, wir haben einen Helikopter gemietet, wir brauchen jemanden, der die Fotos macht.
Das ja, wünsche ich mir auch sowas.
Sowas schwirrte mir da im Kopf rum. Aber es war natürlich überhaupt nicht die Realität. Aber das Gute war halt, dass ich jetzt langsam die Leute kennengelernt habe. Und damals hatte ich schon die Idee, irgendwann nochmal an Bord von einem Schiff zu gehen und da eine längere Reportage draus zu machen. So nach dem Motto, mit dem Containerschiff einmal um die Welt. Das war so mein eigener Arbeitstitel. Und da wollte ich mich halt auch ein bisschen auf das konzentrieren, was rund um die Mannschaft passiert und aber auch was an den Nebenschauplätzen passiert. Das heißt, in den Städten, also in den Hafenstädten, was passiert, wenn die Mannschaft von Bord geht, was man da sieht und so weiter. Aber natürlich auch, was man vom Schiff selbst aus sieht, also irgendwelche Landschaften und Ähnliches. Also das sollte alles in diesem Projekt drin sein. Mhm. Ja, und das habe ich denen halt vorgeschlagen. Und dann ist erstmal nichts passiert. Denn Hapag-Lloyd ist halt ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern. Und jedem, den ich das erzählt habe, der fand das natürlich ganz toll. Aber niemand konnte jetzt spontan sagen, das machen wir.
Man muss erstmal bis an den Entscheider und den überzeugen.
Ja, und es gibt halt nicht den einen Entscheider. Das sind halt mehrere.
Okay.
Ja? Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie lange, lange bearbeitet und ich bin von einem Termin zum nächsten. Zwischen den Terminen lagen halt immer so 2 bis 3 Monate, bis dann wieder jemand Zeit für mich hatte. Mhm. Naja, und irgendwann ging es dann aber plötzlich ganz schnell. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir haben jetzt das okay. Und dann kam auch gleich die Frage, ja, ist denn das Buch dann auch bis Weihnachten fertig?
Ist klar.
Ja, dann halte ich mal ran,
wie das dann so ist.
Den Zahn habe ich ihnen dann aber gleich gezogen. Nee, und dann ging es halt los. Und dann war halt die Frage, wohin? Mhm. Und Hapag-Lloyd fährt halt im Linienverkehr. Also man kann auch auf der Webseite gucken. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einen Container von Europa nach Asien verschiffen. Dann gehst du auf die Webseite und sagst da Europa nach Asien. Und dann gibt es da halt verschiedene Linien. Services nennen die das. Und da siehst du dann, ja, in Hamburg kannst du das beladen und zum Beispiel nach Singapur. Das dauert dann halt so 25, 26 Tage und dann ist dein Container da. Hm. Ja, und ja, dann cool. habe ich mir halt da verschiedene Routen rausgesucht, die möglicherweise in Frage kommen. Ja, und dann ist es diese eine geworden. Das war jetzt die erste Tour und es sollen wahrscheinlich noch so 2 oder 3 weitere folgen.
Oh, also das kannst ist halt cool.
Die, wie gesagt, die Idee war ja einmal um die Welt, aber du kannst halt nicht mit einem Schiff um die Welt. Ein Schiff fährt halt Europa, Asien oder ein Schiff fährt Europa, Lateinamerika.
Das heißt, die pendeln immer hin und her, oder?
Genau, die pendeln immer hin und her. Ne? Und du könntest jetzt auch nicht, kannst auch nicht umsteigen oder so, ne? Weil das natürlich alles von den Zeiten und Entfernungen, das ist alles nicht ganz so easy. Und im Endeffekt kam es mir dann aber auch ganz gelegen, weil wenn du so 14 Tage an Bord bist, da ist es dann halt auch mit der Kommunikation nicht so einfach, dann mal wieder nach Hause zu fliegen und eine Zeit haben, wieder so ein bisschen Alltag zu haben und zu sagen, jetzt breche ich nochmal auf.
Büro ist, und Steuern machen, ne?
Genau, ganz genau. Ja.
Jetzt sagst du, da gibt's einen Swimmingpool, da gibt's Lachs zum Frühstück. Das ist jetzt natürlich nicht so touristisch, das Ganze, aber es ist ein Arbeitsschiff. Gibt's dann trotzdem Kabinen, auf denen Gäste mitfahren, oder ist das dann eher so die Ausnahme?
Also es gibt keine Gästekabinen in dem Sinne, weil wie gesagt, bei Hapag-Lloyd kannst du das nicht bieten, aber es gibt natürlich Kabinen oder Kammern, nennen die die. Ja. Und diese Kammern haben auch eine gewisse Größe. Also natürlich die vom Kapitän ist die größte und die vom Chief ist, glaube ich, genauso groß. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch eine Kabine für den Schiffseigner, eine Owners.
Also falls der auch mal mit möchte, ja.
Genau, falls er auch mal mit möchte. Und die ist natürlich meistens leer und die hatte ich.
Die ist auch nicht ganz klein wahrscheinlich. Ja.
Nee, also es waren halt auch so, weiß ich nicht, ich schätze mal so 40, 50 Quadratmeter also waren es zwei Zimmer mit eigenem Bad, mit einem Büro dabei und so. Also das war schon jetzt nicht ganz unkomfortabel.
Das ist ja klingt cool. Schon luxuriös.
Aber von der Einrichtung alles halt sehr funktionell, ne?
Klar. Und dann hast du mit der Crew gegessen oder wie ist das?
Ja.
Mit in die Kantine quasi.
Naja, es ist ja die Messe. Also es gibt eine Offiziersmesse, wo halt die Offiziere essen, und eine Mannschaftsmesse, wo die ganze Mannschaft isst, und ich durfte dann schon mit den Offizieren essen.
Klasse.
Ja.
Mit dem Captain am Tisch gesessen? Nein.
Genau, Captain's Dinner.
Okay.
Ja, und das ist auch ganz interessant.
Die kommen aber nicht mit Wunderkerzen rein, wenn sie das Essen servieren.
Nein,
so Traumschiffmäßig, ne?
Das nicht. Aber an Bord gibt es halt auch einen Takt. Ich habe das immer den Schiffstakt genannt. Und dieser Schiffstakt, der heißt halt morgens 7.30 Uhr Frühstück, 10 Uhr erste Kaffeepause, 12 Uhr oder 12.30 Uhr Mittagessen, dann 15.30 Uhr Kaffeepause, 17.30 Uhr Abendessen. Und 17.30 Uhr heißt nicht 17.31 Uhr. Sondern 17.30 Uhr.
geht dann die Schiffssirene, wenn so ein Termin ist, oder weiß man das einfach?
Nein, das weiß man einfach. Also grundsätzlich ist halt alles sehr minutiös getakt, und es ist auch alles sehr, sehr diszipliniert an Bord. Also es ist auch so vom Umgangston, ja. Es wird sich also auch permanent gegrüßt und für alles Mögliche. Also wenn du die Brücke betrittst und die Brücke verlässt, da gibt's halt so gewisse Grußrituale, die immer wieder durchgeführt werden.
Wie viele Leute arbeiten da an Bord?
Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich meine aber, es waren um die 28, die an Bord waren.
Erzähl mal gerade die Ausmaße von dem Schiff, die hatten mich irgendwie weggeblasen.
366 Meter lang, 48 Meter, glaube ich, breit.
Und die Brücke hatte irgendwie eine Höhe von 50 Metern oder so?
Die Brücke ist so knapp 50 Meter hoch. Ja.
Also ich
will mal gerade gucken.
Ich meine, jetzt kann man natürlich sich ganz nüchtern sagen, naja, ist eigentlich egal, wie groß das Schiff ist. Am Ende hast du irgendwo ein Ruder, das muss gesteuert werden und das Schiff muss gewartet werden und ein paar Pflegearbeiten. Was brauchst du da viel Personal? Aber ich war schon geflasht, dass so ein Dampfer nicht mit irgendwie einer dreistelligen Anzahl von Personal unterwegs ist.
Also, um das Schiff zu fahren, das eigentliche Fahren, da brauchst du nicht wirklich viele Leute für, ne? Die fahren mit dem Autopiloten. Und im Endeffekt ist halt, sobald du auf offener See bist, fährt das Schiff quasi von alleine. Dann sind halt immer zwei sind immer auf der Brücke, auf Wache, weil du musst natürlich schon die ganze Zeit gucken, wo du hinfährst und gucken, ob du möglicherweise ausweichen musst. Aber ansonsten fährt das weitestgehend von alleine.
Und die Meere sind dann doch ziemlich groß.
Die sind schon verdammt groß. Aber du brauchst natürlich die ganze Mannschaft für alle möglichen Wartungsarbeiten, ja. Das wurde 2014 gebaut, ja. Die laufen permanent oben an Deck rum und kloppen Rost ab und streichen neu. Na, das ist natürlich durch die Witterung auf See.
Ja, dann wird es wahrscheinlich Maschinisten geben, die dann so ingenieursmäßig arbeiten.
Ja, ja. Also es gibt, also wie gesagt, es gibt einen Kapitän, dann gibt es einen ersten Offizier, dann gibt es zwei zweite Offiziere und dann einen Schiffsmechaniker gibt es, dann gibt es einen Chief Engineer, also dann gibt es einen zweiten Ingenieur, einen dritten Ingenieur gibt es und dann gibt es sogenannte Oiler und Wiper. Das sind in der Maschine, also der Wiper putzt die Maschine, der Oiler, der ölt sie.
Das, eigenen Job da, cool.
Ja, 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 die machen natürlich noch andere Arbeiten. Das sind einfach Bezeichnungen, die sehr historisch sind. Ne? Also es war wirklich so aus der Historie heraus, der eine putzt und der andere ölt. Euler und Wiper.
Und diese Maschinen sind ja auch ein Schlag größer. Der Jochen fragt ganz kurz dazwischen zur Brücke 50 Meter, ob es da einen Fahrstuhl gibt. Das nehme ich schon an, ne?
Ja, das ist auch der langsamste Fahrstuhl der Welt.
Man hat doch eh viel Zeit auf dem Schiff,
oder? Ja, aber das ist, weißt du, wenn du zum Fahrstuhl gehst und da so eine kleine grüne Lampe leuchtet, Lift hier, und der Fahrstuhl schon da ist, dann freust du dich innerlich wie bei so einem Lottogewinn. Dann ballst du die Faust und sagst, ja, der Lift ist hier. Wow.
Schnell rein, bevor er wegfährt.
Ja, und der ist wirklich so langsam. Ne, das hat natürlich auch alles ein bisschen was damit zu tun, dass dieser Lift auch funktionieren muss bei Seegang. Ne? Und wenn der dann natürlich rauf und runter fährt und dabei das Schiff von links nach rechts rollt, dann können sie da natürlich jetzt nicht irgendwie so ein schnelles Teil hochschießen.
Muss mit der Verwindung und so klarkommen.
Ne? Ja, ja.
Das so, jetzt warst du da.
Zu der Maschine nur ganz kurz. Du warst ganz unten im Maschinenraum, oder? Ganz unten am
Boden vom Schiff? Ich war überall. Ja, ja, ich war überall.
Und kannst du mal einen Eindruck davon geben, wie groß so eine Maschine ist? Ich habe da mal irgendwann eine Dokumentation gesehen, wo sie solche Motoren gebaut haben. Und da kann man sich in so einen Zylinderraum so reinstellen, in so eine Brennkammer?
Genau, genau. Also diese Maschine hier hatte 11 Zylinder. Wie die auf 11 kommen, weiß ich auch nicht. Und in jedem Zylinder können wir also locker zu zweit drin stehen. Die Höhe der Maschine ist ungefähr, ich würde mal sagen, so circa 4 Etagen eines normalen Hauses. Dann 11 dieser Zylinder.
Ja.
Ja, also das ist schon, ich war auch einmal in der Maschine drin, in einem Hafen zu Wartungsarbeiten und habe dann in den ersten Zylinder, man kann nicht wirklich reingehen, du kannst in so einen Nebenraum der Maschine, neben die Zylinder gehen. Okay. In die Zylinder selbst kommst du nur rein, wenn der Kolben wirklich entfernt wird. Na, sonst kannst du da nicht rein.
Da willst du aber auch nicht drin sein, glaube ich.
Nee, es ist natürlich auch alles ölig. Klar, also als wir in die Maschine rein sind, wir haben uns auch total vermummt, also wirklich von Kopf bis Fuß vermummst du dich da, denn das ist so ein Öl, wenn du das irgendwo hast, das kriegst du nicht wieder ab.
Warst du mal während der Fahrt im Maschinenraum? Wie ist das von der Lärmgeschichte? Brauchst du da Kopfschutz, also ohne Gehörschutz?
Ja, ohne Mickey-Mäuse.
Also keine richtig Chance. Krawall da.
Ist richtig, richtig laut, ja, ja. Also phänomenal laut.
Und du sagst, du warst überall. Das heißt, du hast tatsächlich quasi free roam of the ship bekommen. Also oder musstest du da immer mit Begleitung sein?
Nee, also Entschuldigung. Ich habe am ersten Tag gab's kleine Einweisung und dann gab's auch so eine kleine, das nannte sich Familiarization, so eine mit dem Schiff vertraut machen Tour. Und dann konnte ich eigentlich überall hingehen. Also ich hatte die Zugangscodes. Es ist ja auch alles, die ganzen Türen sind alle mit Zahlenschlössern gesichert. Auf See sind die offen, aber sobald das Schiff in den Hafen einläuft, sind halt die Türen auch alle zu.
Ist klar, ja.
Nee, und also wirklich vom Bug bis zum Heck, von oben vom Peildeck bis runter in auf den Boden des Laderaums.
Der Bernhard fragt ganz kurz nach, hattet ihr auch schwerere See, also mal ein bisschen Wellengang?
Nee, nicht wirklich. Also das Höchste, was wir hatten, das war so eine Windstärke 5 oder 6. Und das macht diesem Schiff nicht wirklich was aus. Mhm. Wir sind in der Taifunsaison da gefahren. Wir haben schon alle 6 Stunden Wetterupdate bekommen und es sind halt dort auch Taifune durchgegangen. In dem einen Hafen in Kaohsiung, wo wir eingelaufen sind, da hatte sich durch den Taifun ein Schiff losgerissen, ist mit dem Bug in die Kaimauer gerast und hat 2 von diesen großen Containerladebrücken umgerissen.
Boah.
Also das ist schon heftig. Das Schiff, das sah aus, unglaublich. Der ganze Bug unten wegrasiert. Und wir hatten aber Glück, wir haben da nichts von mitbekommen. Was nur ganz faszinierend ist, durch diese Taifune bildet sich sogenannter Schwell. Schwell ist halt Seegang, der quasi, also das ist Ausläufer-Seegang. Ja, du hast Wellen. Die sind aber schon Tage vorher irgendwo ganz anders entstanden. Und dann hast du Wellen, aber keinen Wind. Und das hatten wir halt die ganze Zeit. Das ist ganz faszinierend. Ne? Das Schiff geht dann die ganze Zeit so leicht rauf und runter oder rollt auch ein bisschen. Aber es war halt kein richtiger Seegang.
Hat der Pott Stabilisatoren? Ich kenne das von so Fährschiffen und solchen Geschichten. Dass man da so unter Wasser so Flügel ausfahren kann, die dann quasi das Schiff bei Wellengang stabilisieren. Braucht er nicht.
Nein, das Ding ist...
Das Ding ist ziemlich schwer, würde ich sagen.
Das liegt so fett im Wasser.
Hast du da mal einen Einblick gekriegt in die Ladungssicherung? Wie ist das eigentlich gesichert? Das sind ja doch ein paar Tonnen, die da übereinander gestapelt sind.
Die stehen da noch drauf, oder?
Die stehen in der Tat übereinander einfach. Sind mit sogenannten Twistlocks miteinander verbunden. Twistlocks sind so überdimensionale Nupsis, die Container miteinander verbinden.
Das ist der Fachbegriff.
Genau. Und die stehen in der Tat also übereinander nur. Und die, ich glaube, überdeckt die ersten 3 Reihen, Etagen übereinander. Die sind dann noch mal gelascht. Also Lash, das sind so Stahlstreben. Mhm. Also die werden quasi von Hand verschraubt.
Okay.
Es ist auch so, wenn du in den Hafen einläufst, dann kommen die Hafenarbeiter an Bord. Also da kommen dann bestimmt 10, 12 Mann an Bord. Das sind auch die vom Hafen, nicht die vom Schiff. Und die machen dann diese ganze Handarbeit. Also es muss alles von Hand, müssen diese ganzen Sicherungen gelöst werden und dann später auch wieder befestigt.
Mhm. Wie viele Container sind auf dem Schiff?
Maximal passen da 13.200 drauf.
Und die müssen alle von Hand mit Nupsi, oh Gottes Willen.
Ja, es sind auch nicht alle. Die unter Deck zum Beispiel, also unter Deck stehen 10 übereinander und die stehen dann in so Führungsschienen. Also haben so Führungsschienen und da stehen die wirklich nur übereinander. Die sind dann auch nicht miteinander verbunden.
Ah, okay.
Ja.
Faszinierend. Ja, und hast du dir das, also du hast jetzt überall Zugang gehabt, du wolltest ja auch überall fotografieren, nehme ich an. Das heißt, hast du dir das irgendwie so, hast du eine Karte gemacht und gesagt, hier, Tag 1 da, Tag 2 da, oder bist du einfach mal losgegangen und hast dich treiben lassen?
Ich bin einfach drauf los und ich habe mich eigentlich mal so ein bisschen an den Leuten orientiert. Ich habe halt immer geguckt, dass ich jemanden finde, dem ich so ein bisschen über die Schulter geschaut habe, ne? Dass ich so ein bisschen geguckt habe, was machen die eigentlich? Denn so konnte ich natürlich auch zumindest so einen Bodensatz an Wissen aufbauen. Die haben mir dann natürlich auch alles erklärt. Für die Mannschaft war das ja auch Abwechslung. Die haben sich ja auch ein bisschen gefreut, dass da mal jemand an Bord ist, der sich interessiert für das, was sie macht. Und nee, ich habe mich da, ja, ich das war mal so. Ich hatte natürlich auch ganz viel Zeit, wo nichts passiert ist. Da bin ich dann einfach so übers Schiff spazieren gegangen. Aber man glaubt gar nicht, wie schnell man dann doch so ein Schiff erkundet hat.
Wie viele Bilder hast du mitgebracht nach den 2 Wochen?
Also es waren jetzt, glaube ich, insgesamt 8.000.
Mhm.
Wobei da natürlich auch noch einiges aus Singapur und Shanghai dabei war.
Aus den Häfen dann. Bist du aus dem Hafen richtig auch mal raus? Also ins Land rein? Ist da überhaupt Zeit dafür?
Also in den Start- und Endhäfen, Singapur und Shanghai, hatte ich Zeit, weil ich da ja dann mit dem Flieger wieder weg bin. Aber ansonsten ist es halt sehr, sehr knapp. Also ich war zum Beispiel in Busan an Land und du musst ja aus dem Hafen raus. In den Hafenstädten, die Häfen, die sind ja so weit außerhalb, dass du ja teilweise erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde fahren musst, bis du irgendwo bist, wo überhaupt irgendetwas ist.
Das heißt, am Hafen hast du dann nur die Industrie und sonst nichts.
Genau, genau. Aber die Liegezeiten sind halt teilweise schon sehr kurz. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt bei dem ganzen Projekt. Ich hatte natürlich in meiner Traumvorstellung, war ich natürlich an Land mit einer Horde Seeleuten gemeinsam in den Pub rein, wo man sich dann mit irgendwelchen leichten Mädels vergnügt und besäuft.
Natürlich.
Das
Das Klischee muss bedient
Romantik,
werden,
wie man das aus dem Kino so kennt.
Bevor wir gerade jetzt mal ganz kurz zwischendrin, der Kai fragt gerade, ob es denn auch Links zu Bildern gibt, die man zeigen darf. Hast du irgendwo so eine zentrale Adresse, wo man die Leute hinschicken könnte, wer das jetzt mal ein bisschen sehen möchte?
Also ich habe einen Blogpost gemacht, da ist ein bisschen was drin, aber der Großteil der Bilder ist bisher unveröffentlicht, weil da ja ein Buch draus werden soll. Mhm. Aber ich poste mal zwei Links in den Chat. Das ist einmal das hier. Ja. Und dann kommt jetzt hier noch ein zweiter hinterher. So.
Alles klar.
Sehr gut.
Also im Dienstag 17 Uhr Kanal sind die drin. Wo wir auch schon, glaube ich, fast bei einem der cooleren Dinge sind. Du bist, während du da drauf warst, nicht nur mit der Kamera unterwegs gewesen?
Ganz kurz.
Ich werde unterbrochen, Hilfe!
Ja, wir haben gerade den Paddy unterbrochen, als er sagen wollte, seine Romantik war, mit der Mannschaft mal so in eine düstere Kneipe, in eine Spielunke zu gehen, und das klappt aber nicht.
Also das klappt in der Tat nicht, weil die Liegezeiten sind halt so kurz, dass es sich fast nicht lohnt, an Land zu gehen. Ich habe es dann natürlich gemacht, weil ich einfach ein bisschen was sehen wollte. Mhm. Und teilweise liegen die Schiffe 12 Stunden nur im Hafen und sind dann wieder weg. Ja, also so Häfen wie Singapur oder Shanghai, wo sehr, sehr viel umgeschlagen wird, da liegen die dann auch schon mal 1 oder 1,5 Tage. Aber ansonsten teilweise echt sehr, sehr kurz.
Und das Personal geht dann auch nicht von Bord, weil die haben wahrscheinlich alle dann zu tun, ne?
Eben. Also die haben ja ganz normal ihren Schichtdienst, und gut, hin und wieder geht schon mal jemand von Bord. Gerade so die Mannschaft, die sucht sich dann natürlich ganz gerne, die gehen ganz gerne in diese Seemannsclubs. Seemannsmission, und rufen dann zu Hause an. Ne, da gibt's dann meistens auch mal schnelleres Internet und so.
Hattest du an Bord Internet?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen möchte.
Auf Schiffen ist das doch nicht so wirklich einfach. Ne?
Also es gab Internet an Bord, aber sehr, sehr langsam. Eine sehr langsame Satellitenverbindung, die konnte ich auch mit nutzen, aber es hat wirklich nur dazu gereicht, mal eine E-Mail zu schreiben. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, ganze 2 E-Mails geschickt. Der Vorgang, eine E-Mail zu schreiben und abzuschicken, das hat schon eine Viertelstunde gedauert. Mhm. Also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ne?
Da kommt man dann plötzlich so ein bisschen auch mal zu sich selbst, oder?
Ja, es ist sowieso so. Weißt du, wenn du an Bord von so einem Schiff bist und wenn du auf einmal auf offener See bist und du überhaupt kein Land mehr siehst und es wird dunkel und das Schiff fängt an zu stampfen, also es geht langsam leicht rauf und runter, du fühlst dich auf einmal ganz klein, obwohl du natürlich auf einem riesigen Schiff unterwegs bist, ja. Und weißt du, du kriegst halt mit, was für die Mannschaft wichtig ist. Weißt du, die freuen sich halt über gutes Essen. Also das Highlight des Tages ist das Essen. Ja, und weißt du, wenn du dann wieder auf der anderen Seite siehst, was die Leute auf Facebook sich antun und wie da diskutiert wird, dann denkst du auch, Mensch, das sind so 2 völlig unterschiedliche Welten. Und man kommt dann einfach mal so runter. Ja, man erdet sich so ein bisschen. Das ist schon ganz angenehm mal. Wobei ich auch froh war, als die Verbindung dann wieder schneller war.
Ja, du warst jetzt ja auch nicht irgendwie 2 Monate nonstop unterwegs, sondern
die 2 Wochen. Ja, aber es ist ja, ich meine, es ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich mal 4 Tage kein Internet habe, dann dreht sich die Welt ja trotzdem weiter.
Na klar.
Ne? Ja. Ach, hier, ganz interessant, hier postet gerade jemand einen Link zum Duckdalben. Der Duckdalben, ganz berühmter Seemannsclub in Hamburg, die Seemannsmission, hat also schon mehrfach Auszeichnungen bekommen. Ja, und die kümmern sich halt um die ganzen Belange der Seeleute, weil zum Beispiel die Mannschaft, die Filipinos, die sind teilweise 6 bis 8 Monate, sind die auf dem Schiff unterwegs, ne? Mhm. Und ja, die haben halt nur sich und in den Häfen. Es ist ja auch so, wenn du in den Häfen nur 12 Stunden bist, dann lohnt es sich ja nicht großartig Sightseeing zu machen. Die freuen sich dann eher, wenn sie in so eine Seemannsmission gehen, da ein Bierchen trinken können, zu Hause anrufen. Oder je nachdem, was es für eine Religion ist, haben die da natürlich dann auch so Gebetsräume und so und ähnliche Einrichtungen.
Ist das dann so, wenn du sagst, die Filipinos sind da so viele Monate unterwegs, ist das dann tatsächlich so, dass sie auf dem Schiff sind, weil sie da gutes Geld verdienen, um dann den Rest des Jahres zu Hause die Familie damit zu versorgen? Oder wie? Quasi so Schicht, also die Halbjahr oder wie?
Also die Offiziere bei Hapag-Lloyd, die fahren alle 1:1. Das heißt, die sind 3 Monate auf See und haben dann 3 Monate Urlaub. Mhm. Dann wieder 3 Monate See, 3 Monate Urlaub. Und die die Mannschaften, also die sind wirklich zu, würde man sagen, 90-95% sind das Filipinos. Die sind teilweise länger an Bord. Also sind teilweise 6 Monate oder 8 Monate am Stück an Bord. Die machen dann teilweise 2 Rundreisen. Also ein so eine Rundreise, ich sag mal, von Hamburg nach Asien und wieder zurück. Das ist ein so ein Turn, der dauert über den Daumen 3 Monate. Mhm. Ja. Und die Filipinos, die machen dann noch mal 2 und die verdienen aber da im Verhältnis so gutes Geld, dass es denen dann zu Hause richtig gut geht. Also der die Lebenshaltungskosten auf den Philippinen müssen verhältnismäßig gering sein, was ich so gehört habe.
Und über sowas konntest du dann auch mit den Leuten da mal sprechen? Waren die da offen zu dir?
Ja, du, das ist, ich meine, das ist wie überall auf der Welt, wenn du erstmal 2-3 Tage miteinander verkehrst und nachdem die gemerkt haben, dass ich jetzt auch nicht da bin, um irgendwelche Kackfotos von denen zu machen, sondern mich für deren Arbeit auch interessiere, wurden die halt auch ganz offen und haben dann auch erzählt, ne? Dann haben die auch gezeigt, wie sie zu Hause leben und erzählt. Also es ist ganz interessant, ne? Der Steward, das ist so quasi der, sich um die ganze, ja, das ist, ich sag mal, wie so das Zimmermädchen, ne? Mhm. Ganz lieber Typ, ganz nett, ist auch, glaube ich, 6 Monate an Bord. Und der ist zu Hause, hat der aber irgendwie 3 Häuser und irgendwie noch so einen eigenen Betrieb laufen. Also das ist so ganz interessant, ne? Wie das so funktioniert, deren Welt.
Ja, ich finde es stark, wenn man halt so einen Zugang zu den Leuten kriegt. Ist das dann, Englisch dann die Hauptsprache?
Ja. Also alles ist Englisch. Der Großteil der Offiziere sind Deutsch bei Hapag-Lloyd. Mhm. Aber die Mannschaft ist alles Englisch.
Ja, und so. Apropos, es dreht sich.
Genau. Jetzt kommt zu was visuell Schönem.
Du hattest ein Gadget dabei, das sich auch dreht. Und erzähl doch mal, wie es der Drohne ergangen ist. als Einstieg, ich dachte halt bisher so mit einer Drohne fliegt man halt so auf festem Boden, also so zu Hause. Und was ich schon mal, ich glaube, das war sogar bei dir und Martin im Podcast, Martin und Paddy. Ich glaube, da habt ihr schon mal erzählt oder Martin hat erzählt, dass er mal eine Drohne vom Schiff hat fliegen lassen. Und
ja, das war ich auch.
Und das Unglück, das warst du auch. Und das Unglück war, sie wollte dann nach Hause, aber da war das Boot nicht mehr.
Na, das war ich nicht, aber ich war ja mit Martin mal vor 2 oder 3 Jahren waren wir in Griechenland und damals hatte ich auch meine erste Drohne dabei und die haben wir tatsächlich da auch von einem Boot starten lassen, aber es war halt so ein kleiner Fischkutter. Mhm. Und das ist eine ganz andere Dimension. Aber ich erzähle erstmal, wie es dazu gekommen ist.
Erzähl mal, ja.
Ich habe natürlich mal wieder meine Fresse zu weit aufgerissen. Und ich musste ja nun denen bei Hapag-Lloyd das ganze Projekt auch schmackhaft machen und ich musste denen ja auch was geben. Ich konnte ja jetzt nicht nur sagen, ich will das machen, sondern die müssen ja auch was davon haben. Und ich habe denen angeboten, dass sie natürlich auch von mir Bildmaterial bekommen, das sie dann nutzen können. Mhm. Und das ist für Hapag-Lloyd, es ist halt viel wert, weil normalerweise ist es halt extrem aufwendig, einen Fotografen an Bord zu schicken. wenn das Schiff nicht gerade im Hafen liegt. Und ich habe dann natürlich auch gesagt, Mensch, und dann können wir da, kann ich doch eine Drohne mitnehmen und dann mache ich euch tolle Luftaufnahmen von dem Schiff und so. Und da sind bei denen also gleich, die haben sich auf jeden Fall tierisch gefreut, weil sie bisher in der Historie, wenn sie Luftaufnahmen vom Schiff haben wollten, musste dafür immer ein Helikopter gemietet werden. Das Problem ist aber, dass diese Dampfer auch gerne mal 1 bis 2 Tage zu spät sind. Und einen Helikopter auf Standby für 2 Tage zu mieten.
Das zahlt dir keiner.
Für das Geld kannst du einfach auch mal 10 Drohnen versenken.
Mhm. Ja, ist klar.
Ja. Und deshalb machen sie das einfach auch nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann das ja dann direkt von Bord, ne? Ja.
Hast du natürlich vorher schon mal gründlich geübt und konntest das auch super und alles?
Genau.
Ja. Super.
Ja.
Und? Hat's geklappt? Und dann,
ja, ich habe, also wie gesagt, ich bin schon mal mit so einem Ding geflogen. Ich bin da jetzt nicht ganz unerfahren, aber es kommt halt jetzt die Sache dazu, dieses Schiff bewegt sich. Und diese Schiffe, die fahren halt schon 17, 18 Knoten.
Das dazu ist kommt eine, dann eine Knoten ist
mal
eine
Seemeile, genau, mal 1,8.
Also 30 sind schon Kilometer,
so 30, also, ja. Zwischen 30 und 35 km/h.
Das ist ganz ordentlich.
Genau. Und dann hast du halt auch immer noch ein bisschen Wind dazu. Wind sind auch schnell mal so 10, 12, 13 Knoten oder auch mehr. Ja, und dann kommt halt dazu, dass dieses Schiff natürlich irgendwie zu 100% aus Stahl besteht. Und ja, wenn man diese ganzen Systeme inklusive dem Kompass und so, was in der Drohne drin ist, es wird halt alles von diesem Stahl gestört.
Okay.
Super. Naja, ich habe dann also, es stand von vornherein klar, dass, aber es stand fest, dass ich die Drohne nicht normal starten und landen werde, sondern dass wir sie fangen. Also, dass jemand sie hochhält und ich sie aus der Hand starte und dass sie auch in die Hand gelandet wird.
Okay.
Weil auf dem fahrenden Schiff zu landen, das ist einfach zu aufwendig. Und das war übrigens dann auch eine Entscheidung, die etwas unpopulär ist. Die meisten Leute kaufen sich heute Drohnen, wo man das Landegestell einfahren kann. Ich brauchte eine, die ein möglichst festes Landegestell hat,
damit man sie packen kann.
Ja, und dann noch besser noch so einen großen Kescher und
genau.
So ein Netz am Stock.
Der erste Flug war dann auch wirklich so ein Husarenritt bei den besagten 17 Knoten mit nochmal ungefähr den gleichen Knoten an Gegenwind. Ich bin gestartet mit dem Ding und musste nach kürzester Zeit den Sportmodus aktivieren. Also dazu muss man sagen, ich habe so eine Phantom 4 Drohne, die macht halt im normalen Modus so zwischen 40 und 45 km/h. Und dann gibt es einen Sportmodus, dann macht sie so um die 70. Ich musste halt sofort in den Sportmodus gehen. Weil das Ding einfach so nach hinten weg ist und ich habe es echt schon Achtern gesehen und dann wirklich umgeschaltet und Vollgas gegeben, bis das Ding dann wieder.
Du kannst es im Flug umschalten, den
du genau. Du hast so einen kleinen Kipphebel. Also ich hatte das geistig natürlich schon alles durchgespielt. Geistig zigmal durchgespielt, aber du kannst es halt einfach nicht üben. Ne? Und es ist wirklich so, die ganze Zeit hast du irgendwelche Fehlermeldungen von wegen Kompass und der Kompass will immer kalibriert werden und so weiter. Du kannst auch nicht mit den Automatiken fliegen. Es gibt so Autopilot-Apps, da kannst du sagen, verfolge die Fernbedienung und alles GPS gesteuert. Das war mir alles zu heiß. Also ich habe das die ganze Zeit manuell geflogen, das Teil. Und das ging dann aber ganz gut, ne? Also ich hatte dann noch das große Glück, dass wir am zweiten Tag die Fahrt zurücknehmen mussten, weil eben dieses Unwetter in Kaohsiung war, in dem Hafen. Und deshalb war der Liegeplatz nicht frei.
Musstet ihr auf Zeit fahren sozusagen.
Genau, und deshalb sind wir dann so mit 7 oder 8 Knoten gefahren. Und dann wurde die Sache plötzlich etwas entspannter. Aber du bist halt immer noch, das ist ganz interessant, du kannst ja hinterher in der App kannst du quasi die Telemetriedaten des Fluges sehen. Und da habe ich halt gesehen, dass du permanent mit circa 60% Joystick-Ausschlag dagegen steuern musst, damit die Drohne ungefähr auf der Höhe des Schiffes ist.
Ach du meine Güte. Ja, und sie ist ja dann ja auch einmal abgehauen, ne?
Sie ist mir ja, abgehauen, nicht wirklich. Sie ist mir in dem allerletzten Flug ist sie mir abgeschmiert.
Aha. Also aber über dem Schiff.
Nee, das, also beim letzten Flug war es so, da bin ich vorne auf die Back gegangen. Back ist vorne diese Plattform am Bug, wo auch die Seilwinden sind für die für die Leinen und so. Und das ist schon, da ist schon relativ viel Platz. Und das war total windstill und wir sind so langsam gefahren. Ich glaube, wir hatten irgendwie nur 4-5 Knoten drauf oder so. Und da bin ich dann wirklich vom Boden aus gestartet. Es war ein ganz toller Flug. Das sind in dem Video, was in dem Blogpost ist, sind die ganzen Aufnahmen, die von vorne sind von dem Schiff, ne? Die wirklich tief von vorne den Bug machen. Die habe ich da gemacht. Und als ich dann reinkam, dachte ich auch, oh, jetzt kannst du ganz easy hier landen, ne? Lief alles super und die kam auch rund, die kam echt butterweich rein und dann war sie so auf 1,5 Meter Höhe, auf einmal zack nach hinten rein, wirklich mit Vollspeed in die Winde.
Alter.
Wo wollte der Stahl hin?
Ja, also ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber es stand auf dem Display, dass irgendeine Verbindung unterbrochen war. Ich weiß nicht, ob es die Fernbedienung oder irgendeine Bildverbindung. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Und sie hat den Nachhauseflugmodus aktiviert. Sie wollte halt zum Startpunkt.
Der ist aber so, nicht mehr da, wo du bist. Nee.
Der Vorteil war natürlich, dass sie schon so weit unten war. Also dass sie halt, und dann ist sie halt einfach ins Schiff gekracht.
Wenn da kein Schiff gewesen wäre, wäre sie weg gewesen.
Dann wäre sie weg gewesen, ja.
Ach, das Schande.
Ja, aber lustigerweise nichts passiert. Ne? Also es hat gekracht, der Akku ist durch die Gegend geflogen, aber es war nicht mal ein Propeller kaputt.
Die Phantoms sind ganz schön hart im Nehmen.
Ja, also ich dachte, oh Gott, das war's. Ich war geistig, war ich schon mit mir im Reinen, weil ich wusste, ich hatte alle Aufnahmen im Kasten und ich hatte mein Bildmaterial. Du hast zwischendrin auch die
Karte gewechselt und so.
Ja, übrigens auch ein guter Tipp, ne?
Nach
jeder Landung die Karte wechseln oder Daten sichern.
Ja, ist auf jeden Fall gut. Der Joachim hat auch gefragt, was du für eine Kamera dran hattest.
Ja, unter der Phantom 4 ist ja eine Kamera drunter.
Also die mit Kompressverbaute.
Die ist ja fest verbaut und die filmt halt Video in 4K. Sind auch wirklich sehr schöne Videos. Die macht auch Fotos, macht sie, glaube ich, mit 12 Megapixel als DNG auch. Und bei schönem Wetter ist das okay. Also das ist halt so GoPro-Niveau, ne? Hat aber nicht diese Fisheye-Optik von der GoPro.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob du das entzerrt hast oder ob das du so aus der Kamera kommt. Nee,
die kommen so aus der Kamera.
Das ist aber schon sehr cremig.
Naja, du bist bei Tag geflogen, Sonnenschein.
Wie gesagt, Schönwetterkamera, ne? Also, aber das weißt du ja selbst, ne? Sämtliche Smartphone-Kameras sind ja bei schönem Wetter top. Ja? Und das Problem ist halt erst, also die Kamera unter der Phantom hat halt Probleme mit Gegenlicht, das habe ich jetzt in Schottland auch gemerkt. Die Flares sind wirklich extrem fies. Die sind ganz unansehnlich und die Dynamik ist auch wirklich. Also ich weiß nicht, so viel Blenden hat die da, glaube ich, nicht an Spielraum.
Entweder passt oder eben nicht.
Aber auf der anderen Seite, du musst das mal so sehen, das Ding kostet 1.500 Euro und was du dafür bekommst und die Bilder, wenn du das mal jetzt ins Verhältnis setzt zu dem Aufwand, der sonst mit einem Helikopter getrieben wurde, finde ich, kann man mal machen.
So viel kostet normalerweise das Tanken für den Helikopter, ja. Wahrscheinlich.
Wenn das mal reicht.
Aber auch. Das reicht nicht. Ja,
wenn das man reicht, dann muss er bis dahin und so. Du bist auch relativ hoch geflogen mit dem Teil.
Ja, das musste ich dann, ja, weil ich habe dann bei einer Aufnahme, ich wollte dann das Schiff einmal komplett von oben drauf haben. Und das ging dann aber nicht, weil plötzlich die Drohne nicht mehr höher ging. Die hat halt automatisch eine Höhenbegrenzung bei 100 oder 120 Metern drin. Das sind halt, üblicherweise darfst du halt in Deutschland 100 Meter ist das Maximum. Ne?
Damit du nicht mit dem Flugverkehr da kollidierst und so. Ne?
Genau, und ich glaube in USA und England, da sind es halt 400 Fuß. Und die 400 Fuß sind dann, glaube ich, die 120 Meter. Und dadurch ergibt sich diese Höhenbegrenzung. Und die musste ich dann aber rausnehmen, weil bei 120 Meter hast du das Schiff nicht komplett drauf. Also da ist eine 20 Millimeter Optik vorne dran.
Ja. Na? Es macht nochmal klar, wie fett der Tanker da ist.
Also wenn das, ja, wenn das Schiff 360 Meter lang ist, ich habe gerade mal geguckt, so ein Fußballfeld hat ungefähr 100 Meter.
Ja.
Dass man sich das mal vorstellen kann.
Ja. Also es ist schon.
Und dann bist du auf welche Höhe gekommen? Hast du das mal analysiert?
Also die höchste Höhe, die ich geflogen bin, waren 377 Meter.
Ja, also laut das Ding dann noch.
Nein. Gar nichts. Also du hörst sie auch nicht mehr.
Aber du hast ein Live-Bild unten, oder?
Genau, du hast ja ein Live-Bild auf dem Tablet. Und danach lässt sich super fliegen. Ne? Das geht schon sehr gut.
Ist ja auch erstaunlich, dass das so auf die Distanz funktioniert.
Und die Reichweiten sind auch, also das ist wirklich, jetzt in Schottland war ich mit der Drohne auch teilweise über einen Kilometer entfernt. Und das funktioniert super.
Na? Ist schon geil. Ja, das klingt ziemlich spannend. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal auf deinen Blog zu gehen. Da hast du das Video auch verlinkt und sich das Video mal anzugucken. Sehr, sehr cooles Teil. Mit einer kleinen, ich glaube, die Musik erinnerte mich an irgendwas. Naja, kann man sich ja mal anhören.
Ja, so ein bisschen Fluchdecker.
So ein bisschen Piratencharakter.
Ja, ja. Aber du weißt ja, ne? Musik ist die halbe Miete.
Na, selbstverständlich.
Drama,
Drama, Baby.
Drama.
Sehr schön.
Ja.
Nee, finde ich sehr cool. Ich gucke gerade mal, ob es hier noch Fragen zu der Drohne gibt. Da gibt höchstens als nächstes, ob noch eine Containerschifffahrt oder Schottland kommt, was dein Magazin betrifft. Das ist eigentlich einen schönen Übergang, weil du fährst jetzt ja nicht immer auf Containerschiffen und hast Spaß und machst Fotos. Also in diesem Fall haben wir jetzt ja schon gehört, du hast natürlich denen auch was gegeben, nämlich da Video- und Bildmaterial. Und dafür haben sie dich halt mitfahren lassen. Aber damit verdienst du ja nun kein Geld. Also es ist ja schön, dass du jemandem Material gibst und mal rauskommst, aber da hast du jetzt ja noch nichts von verdient, nehme ich an.
Nee, also der Plan ist natürlich, da ein Buch draus zu machen, ein Bildband, der dann hoffentlich nächstes Jahr erscheint. Und im Endeffekt finanziere ich dann die Reise über den Verkauf der Bücher.
Das machst du alles im Eigenvertrieb, oder wie läuft das?
Ja. Ja.
Das ist ja. Also du hast
das
ja,
auch nicht ohne. Das ist auch überhaupt nicht ohne.
Du hast ja schon mal so ein Buch gehabt, da war ich ja mal bei dir, da haben wir mal eins verlost. Und hast jetzt so ein Magazin gemacht, was ich auch ziemlich cool finde, mit diesem Schuber. Also eine gute Druckerei finden, schön und gut, das ist das eine. Da hast du ja schon viel Zeit investiert. Aber Alter, wenn du da zu Hause da diese Kartons hast, den ganzen Flur mit Kartons, wie oft rennst du denn da zur Post, um irgendwas zu verschicken?
Naja, man kennt sich halt, ne? Bei der Post. Und man fährt auch mittlerweile hinten auf den Hof und man bekommt dann auch so Wägelchen, wo man alles draufpackt.
Ja. Ein lieber Scholli. Da steckt schon Arbeit hinter, ne? Also ich glaube, das ist vielen gar nicht klar. Also das ist, ich finde das ja grundsätzlich ziemlich cool, also was heute möglich ist, wenn du jetzt eben nicht einen Verlag suchen musst und dann mit dem Taschengeld abgespeist wird, sondern wenn du sagst, das ist jetzt mein Projekt, ich bestimme, wie das aussieht, dir die Leute holst, die das Know-how haben, um das dann gut aussehen zu lassen, oder machst es halt selber, weil du es halt kannst. Aber da steckt ja viel Logistik drumherum. Rechnet sich das denn trotzdem?
Also, wenn es sich nicht rechnen würde, würde ich es nicht machen.
Okay. Ja,
das ist, das muss man schon mal sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du mit Büchern oder auch mit dem Magazin reich wirst, ne? Das ist, ich könnte jetzt nicht davon leben, nur Drucksachen zu erzeugen. Es würde wahrscheinlich auch, ich sag mal, die Leute irgendwann nicht mehr interessieren. Du kannst halt immer nur begrenzt solche Sachen herausgeben. Außerdem habe ich ja auch nur begrenzt Fotos, ne? Ich kann ja nicht nur Fotos produzieren. Ich muss ja auch ab und zu mal was anderes machen. Aber um zu dieser ganzen Frage mit der Logistik zu kommen, das ist etwas, das baut sich auf. Ich habe mein erstes Buch gemacht, das war so ein kleineres, zu einer Fotostrecke in einem Dessous-Laden, das nannte sich Audrey und Fred. Da gab es damals 500 Stück von. Und das war auch ein relativ dünnes, das war alles überschaubar. Das war dann auch nur eine halbe Euro-Palette, die da geliefert wurde. Und damals war es halt auch so, die ersten Bestellungen, das waren dann so 200, 250 Bestellungen, die man dann handeln musste. Und das ist dann auch alles von Hand gegangen. Es war auch finanziell dann überschaubar, ne? Die Druckerei musst du natürlich sofort bei Lieferung bezahlen. Das heißt, nicht erst dann, wenn du verkauft hast, sondern ja, gut, schon vorher.
Da musst du ein bisschen in Vorkasse gehen, ja.
Nee, und dann kam aber letztes Jahr mein New York Buch. Ich war ja 3 Wochen in New York und habe dort eigentlich ein Video gedreht. Und bei diesem Videodreh sind halt so viele Bilder entstanden, dass ich gesagt habe, ich mache eine Art Begleitbildband. Und das war dann aber schon etwas heftiger, weil das war dann dicker, das waren 240 Seiten und davon habe ich dann 1000 Stück drucken lassen. Und da kamen dann schon 3 Euro Paletten.
Der Anbau lässt rufen.
Ja, und ich sage immer toi, 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 dass ich einen Lastenaufzug im Studio habe, denn die kommen wirklich aus der Druckerei mit so einem LKW mit Hebebühne und mit Hubwagen und dann, also da bin ich wirklich froh, dass ich da in so einem Industriebau sitze, die halt diesen Aufzug haben.
Ja, ich stelle mir das jetzt nur, also brauchen wir jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich stelle es mir jetzt halt hart vor, wenn du jetzt irgendwie dann 20 Bestellungen im Shop hast und dann, ich meine, pack mal 20 so Bücher mal eben unterm Arm, das machst du auch nicht. Also da machst du auch erst den Fahrstuhl voll, fährst runter und dann machst du das Auto voll, oder?
Ja, aber mal ganz ehrlich, das sind immer so Schübe. Das heißt, wenn jetzt ein Magazin oder ein Buch rauskommt, dann hast du heiße 1 bis 2 Wochen, in denen das meiste rausgeht. Und da ist es dann auch wirklich so, dass du teilweise 2-mal am Tag zur Post fährst. Oder halt auch DHL holt auch ab. Die schicken dann auch mal einen LKW vorbei. Aber das ebbt dann ja sehr schnell ab. Und mittlerweile ist es halt so, also ich sag mal jetzt, im Moment gibt's halt nur noch einige von dem ersten Magazin und da fahren wir alle 2 Tage zur Post mit 2, 3 Exemplaren.
Okay. Na. Also dann kannst du dich inzwischen drauf einstellen. So.
Ja, aber das macht ja auch Spaß. Ich meine, hey, mal ehrlich, was gibt es Geileres, als wenn Menschen die gedruckten Produkte von deinen Fotos kaufen? Hallo?
Ja, das ist wenn der Hammer.
Wenn ich mich jetzt darüber beschweren würde, dass ich damit zur Post rennen muss, was wär ich denn dann für ein Arsch?
Nee, geht mir auch nicht ums Beschweren, sondern um mal so ein bisschen zu zeigen, dass da noch mehr dahinter steckt, als nur coole Reisen zu machen. Also da steckt ganz viel Arbeit eben dahinter.
Ja, also die Reiserei ist natürlich cool, ne? Aber das Reisen alleine, aber das Reisen ist der schöne Teil und dann muss man aber natürlich ganz viel drumherum machen, damit das auch rund wird und damit es dann halt auch irgendwann wirklich zu einem Produkt wird.
Und dass man dann irgendwann aus dem Ergebnis raus wieder eine neue Reise machen kann.
Ja. Und wie du mir gestern in dem Vorgespräch zu einem ähnlichen Thema mal gesagt hast, die Kunst besteht immer darin, ein Projekt auch zum Abschluss zu bringen.
Absolut.
Und also, das sagt sich immer so leicht, aber da steckt schon ein bisschen was dahinter. Und da kommen wir so langsam zum nächsten. Du machst ja jetzt nicht nur Bücher. Das reicht wahrscheinlich nicht aus, um davon zu leben. Wie sehen denn so deine normalen Jobs aus? Also was machst du denn so als Fotograf, um dein Studio, deine Miete, dein Essen zu bezahlen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen gibt es bei mir 4 Dinge, die das Einkommen bringen. Das eine sind Fotoshootings. Da gehören auch Hochzeiten dazu, die ich noch immer mache. Das sind relativ viel auch so Pärchenshootings, aber auch, zum Beispiel, also irgendwie bin ich ja jetzt hier der Containerfotograf. Letztens habe ich für Eurogate am Terminal fotografiert, Hafenarbeiter und sowas. Ne? Also es sind auch so kleinere, so Firmenjobs, so Businessjobs. Mhm. Das ist ein Teil. Dann mache ich ja auch Workshops. Das habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Das war eine tolle Sache. Was halt auch dadurch, dass ich relativ viele, also als Zielgruppe habe ich ja sehr viele Fotografen, Hobbyfotografen, ne? Und dadurch funktioniert das mit den Workshops ganz gut. Dann sind jetzt die Bücher dazu gekommen oder halt auch das Magazin, was gerade aktuell ist. Und was halt vor ein paar Jahren stark geworden ist bei mir, das sind die Videotutorials.
Okay.
Und das sind so diese 4 Dinge, die Geld bringen. Und das wechselt sich natürlich immer alles so ein bisschen ab, ne? Mal ist das eine mehr, mal ist das andere, ja, und mal geht es hier hoch, mal da. Und was ich halt festgestellt habe, als ich angefangen habe in der Selbstständigkeit, ich habe mein erstes Geld als Fotograf habe ich verdient, sowohl mit Workshops als auch mit Hochzeiten und so kleineren Business-Shootings. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, so viel Spaß das auch macht, es skaliert einfach nicht. Das heißt, du musst, also du hast eine Hochzeit abgeschlossen und musst dich geistig schon auf die nächste vorbereiten. Denn wenn du das nicht tust und wenn du da nicht diszipliniert bei bist, dann reißt der Geldstrom ab. Mhm. Ja, und das wisst ihr alle, ne? Wenn ihr mal einen Monat nicht arbeitet, dann geht's halt ganz schnell an die Ersparnisse. Es ist ganz normal.
Das ist bei jedem so.
Ja. Und ich meine, wir wissen alle, mit Hochzeiten wird heutzutage viel Geld gemacht. Aber genauso schnell, also so gut auf der einen Seite die Verdienstmöglichkeiten sind, so gefährlich ist es auf der anderen Seite auch, dass sie sofort wegbrechen. Mhm. Ja, wenn du es nicht mehr machst. Und deshalb bin ich dann, habe ich dann irgendwann angefangen mit den Videotutorials, weil ich gesagt habe, Mensch, ich will mal gucken, eigentlich macht mir das Spaß, Leuten was zu erklären und zu erzählen, und ich versuche mal, ob ich nicht so Teile aus diesen Workshops auf Video aufnehmen kann, um ein zweites Standbein zu haben, was es mir dann aber auch ein bisschen ermöglicht, Projekte zu machen, die nicht immer unbedingt auf Geld ausgerichtet sind. Also ich fotografiere halt heute sehr, sehr viel Dinge, die keine Jobs sind. Also die, wo kein Auftraggeber dahinter steckt, wo ich, die ich wirklich mache, weil ich, weil das ein persönliches Projekt ist, wo ich da einfach Spaß dran habe. Ne? Und das geht aber nur, wenn du auf der anderen Seite natürlich irgendeine Einnahmequelle hast, die das dann auch ermöglicht. Ne?
Hm, verstehe. Das heißt, du versuchst es dann irgendwie auch zu kombinieren, weil das wäre nämlich jetzt so eine Frage, die ja auch schon alles an uns herangetragen wurde. Natürlich hast du deine Business-Shootings und du hast natürlich Dinge, wo du abliefern musst. Da wird eben aus dem Hobby eben ganz schnell auch Arbeit, was man natürlich gerne macht. Also du hast es ja auch schon mal geschrieben in deinem Blog, dass es ist eigentlich verwegen, wenn wir selbst so etwas Arbeit nennen, weil wir stehen morgens auf und tun das, was wir gerne tun. Und dann in dem Augenblick ist es eben auch keine Arbeit. Aber trotzdem ist es ist ja die Pflicht, wie du schon gesagt hast. Du musst halt deine Kohle ranschaffen. Wie schaffst du es aber, dich dabei zu motivieren? Und ich glaube, jetzt schon rausgehört haben, das sind genau diese privaten Projekte, die du dann dir damit
ermöglicht. Es ist, ich glaube, das Wichtigste ist die Abwechslung. Also ich bin jemand, der dem ganz schnell langweilig wird, wenn ich jeden Tag oder jede Woche das Gleiche mache, dann geht die Motivation flöten. Mhm. Wenn ich aber jede Woche oder sagen wir mal alle paar Monate neue Projekte habe, an denen ich mich auch selber so ein bisschen reiben kann, dann macht mir das Spaß. Und wenn mir was Spaß macht, dann bin ich automatisch besser. Also ich denke, das kennt jeder. Also jeder, der an etwas Spaß hat, der beißt sich fest und der wird automatisch zu einem besseren Ergebnis kommen als jemand, der es zwar kann, aber Dienst nach Vorschrift macht. Und ich habe halt jetzt über diese ganzen Jahre so ein bisschen, ja, ich habe halt das Glück, dass ich, oder den Luxus, dass ich da so ein bisschen hin und her schieben und jonglieren kann. Ja, das aber ich meine, man muss es halt auch immer, man muss es dann auch mal von der anderen Seite betrachten. Rein als Fotograf heutzutage zu überleben, also wirklich jemand, der tagtäglich Fotojobs macht, um damit seine Brötchen zu verdienen, das ist schon nicht einfach.
Das ist hart, ja. und mehrere Standbeine ist dann schon auch das, was ich so gelernt habe, dass wenn mal eins wegbricht, dass halt dann noch ein paar andere dich weitertragen können.
Es machen doch, wie viele Fotografen machen das denn? Also ich kenne sehr wenige Fotografen, die wirklich nur mit dem Tagesgeschäft, die wirklich nur so Business-Shootings machen,
Tag ein, Tag aus. Das geht heute, glaube ich, nicht mehr.
Also Workshops ist der, also wer heute Fotografen, die keine Workshops machen, sind ja schon Seltenheit. Bücher, irgendwelche Publikationen, Bilder verkaufen, Vorträge halten und. Das gehört dazu, ja. Und das ist, es ist auf der einen Seite, es ist ein finanzielles Standbein, aber für mich ist es einfach auch unheimlich wichtig, diese Abwechslung zu haben. Und ich merke das zum Beispiel ganz extrem bei Hochzeiten. Ich habe vor 2 oder vor 3 Jahren habe ich, glaube ich, in einer Saison mal 35 Hochzeiten gemacht.
Boah.
Danach hatte ich aber sowas von die Schnauze voll. dass ich danach die Saison, ich hatte echt keine Lust mehr auf Hochzeiten, ne? Und dann habe ich das ein bisschen runtergefahren. Und jetzt hat das dieses Jahr habe ich, glaube ich, 7 Hochzeiten gemacht und ich hatte auf jede wieder richtig Bock, ne? Mhm. Wieder richtig Lust auf diese Herausforderung, Hochzeiten zu fotografieren. Und dann sind die auch wieder, ne? Dann habe ich Spaß dran und dann werden die auch wieder richtig gut.
Ja, das ist, denke ich, wichtig. Also immer versuchen, dass man sich nicht selbst übersättigt an irgendwas. Das Überfressen ist nie gut.
Tja. Aber ich muss da auch wirklich, also da muss ich auch echt ganz demütig mich verneigen. Ich habe da wirklich ganz, ganz großes Glück, dass das so funktioniert. Denn wenn niemand diese Videos oder Bücher kaufen würde, dann ginge das halt nicht, ne?
Na, da haben wir halt den großen Vorteil, dass wir eine große und starke Community aufgebaut haben. Also sowohl bei dir, die ist ja auch riesig, als auch eben bei uns. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das funktioniert. Du sag mal, lass uns mal kurz in die Fragen reinschauen. Da hat nämlich der Frank eine Frage an dich. Kann man deine Magazine auch im Abo ordern?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das handeln soll.
Okay, also
Frank. Also vielleicht kannst du mir ja meine Datenbank zur Abo-Verwaltung programmieren.
Na klar, da werden wir uns preislich bestimmt eigentlich.
Nee, also
Frank, am besten würde ich sagen, geh mal auf 1972.de und klick dir da den Newsletter und dann wirst du, glaube ich, immer informiert, wenn es irgendwas
gibt. Also ich habe jetzt einfach das so gemacht, ich habe mir überlegt, wenn die zweite Ausgabe rauskommt, dass ich einfach die erste gekauft haben, die schreibe ich einfach an. Die kriegen eine E-Mail, zweite Ausgabe, hier habt ihr die Möglichkeit vorzubestellen.
Okay.
Na, weil ganz ehrlich, ich bin selber auch kein Freund von Abos. Ich hasse Abos. Ja, das ist zwar auf der einen Seite ganz nett, weil man weiß, man kriegt dann das Magazin, aber ganz ehrlich, ja, Abos sind doch sowas von 90er.
Das haben wir bei Newsletter auch gesagt.
Ja, Adobe sieht das anders, du.
Ja,
gut, das ist. Ich glaube, das Problem beim Abo liegt dann eher auf der Erzeugerseite. Dann bist du plötzlich in der Pflicht, auch regelmäßig zu liefern und so. Also Frank, ich würde einfach sagen, schau mal auf die Seite, klick dir da den Newsletter und wie du gehört hast, wenn du mal gekauft hast, dann wirst du vielleicht auch direkt angetextet. Und da kam dann gleich die nächste Frage, einmal vom Frank und vom Taxana. Wann denn das nächste Magazin kommt und wird das Schottland oder wird es das Schiff sein?
Also das nächste Magazin kommt hoffentlich Anfang November. Ich habe das Layout gerade heute Morgen durchgeschaut und leider ist mein Grafiker krank. Und ich hoffe mal, dass das in den nächsten 2 Wochen fertig wird und dann geht's in den Druck.
Super.
Ja. Und nein, es wird nicht Schottland und es wird auch nicht das Schiff, weil das Schiff wird ein eigenes Buch. Deshalb kommt das nicht ins. Es wird Singapur als Hauptthema. Wow. Weil ich ja, ich war ja in Singapur, insgesamt 3 Tage und der ungefähr 20 Seiten sind Singapur. Natürlich jede Menge Mädels.
Der Bernhard fragt noch, ob die Musik vom Video lizenziert ist und wie aufwendig das ist.
Na klar.
Da gibt es eine Webseite, ne?
Ja, also ich nehme ganz gerne Audio Jungle, ne? Da musst du natürlich kaufen. Also ich kaufe auch Musik, aber das sind dann halt mal so $20, $25, die man mal für so ein YouTube-Video bezahlt und das ist es mir dann wert, ne?
Ja, wenn das dafür hast du halt Qualität dann,
genau. Ja, hast halt Qualität, hast keinen Stress damit, ne? Und ist ja auch nicht so, dass ich so oft Musik brauche für solche Sachen, ne?
Tja. Dann habe ich hier noch einen Blick in die Fragen auf Facebook. Und zwar zu etwas völlig anderem. Also da können wir jetzt quasi deinen Ausflug mal komplett abhaken. Jetzt geht es wieder komplett um die Technik. Und ich weiß ja, du bist auch so ein kleiner Gadget-Freak. Der Semi-Mike Bußkater schreibt, als alter Nikon-Hase würde mich stark interessieren, wie Paddy die Entwicklung bei Nikon empfindet. Während andere Hersteller technisch immer ausgeklügelter werden, zum Beispiel Smartphone-App, scheint mir Nikon sehr, in Anführungszeichen, puristisch zu bleiben. Auch bei den Spiegellosen ist Nikon eher enttäuschend, während andere Hersteller wie Sony und Canon zum Beispiel mit der M5, immer interessantere Alternativen zur schweren DSLR bieten. Mich würde natürlich die Meinung aller interessieren. Ich persönlich bin da momentan ernüchtert und habe mir nach 10 Jahren Nikon erstmals eine Olympus, eine EM10, gegönnt. Ja, was sagst du zu Nikon?
Also, ich bin da mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen geerdet. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es so viele gute Kameras gibt, dass es für jeden die optimale Kamera gibt. Und wenn nicht Nikon, dann halt jemand anderes, ne? Und ich fotografiere halt noch immer mit Nikon und bin dann nach wie vor zufrieden mit. Ich habe eine D750 viel im Einsatz und ich vermisse aber von Nikon keine spiegellose Kamera, weil das andere Hersteller machen. Warum soll jeder eine spiegellose Kamera machen? Ja, das ist weißt du, das ist dann so, es sind dann so MeToo-Produkte, mhm. Ne? Sony hat eine spiegellose und Olympus, weißt du, der spiegellose Markt ist doch aufgeteilt. Der ist doch auch Sony, Fuji, Olympus, wen gibt's da noch? Die haben den Kuchen verteilt. Das Einzige wäre doch jetzt höchstens, dass man sagt, Nikon baut was Spiegelloses, wo man vielleicht noch die alten Objektive benutzen kann, was aber auch wieder nur so Semi-Sinn macht, weil es einfach
fette Objektive an einer kleinen Kamera. Ja.
Es ist einfach größenmäßig schwierig, ne? Mhm. Und deshalb bin ich da eigentlich so, dass ich sage, einfach umgucken und was anderes nehmen, ne? Ja. Ich bin auch mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich bin also vollkommen von dieser Markentreue weg. Also ich war ja früher auch so überzeugter Nikonianer, ne, habe mich auch gerne mal auf so eine Diskussion Nikon kennen eingelassen, kennen wir ja alle. Ja, macht ja auch Spaß, wenn man so ein 2-3 Weinchen getrunken hat und dann am Stammtisch, Kamera auf den Tisch, so, genau. In welches Lager gehörst du denn? Dann wird die Glocke eingeläutet und der Ring ist eröffnet. Nein, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, diese ganze Markentreue, die bringt uns als Usern überhaupt nichts. Die bringt nur den Marken was.
Das ist natürlich. Die versuchen ja, einen natürlich im System zu halten, ne? Das ist klar.
Eben.
Aber das ist ja ein Schritt, den ich ja auch gemacht habe. Ich bin ja auch zu Olympus gewechselt, genau wie der Fragesteller. Und deswegen habe ich meine Canon aber nicht verkauft. Ne? Also wenn ich jetzt Vollformat haben will, dann gehe ich halt mit der Canon los.
Ja.
Und wenn ich kompakt, also die meiste Zeit bin ich jetzt kompakt mit der Spiegellosen unterwegs, weil das einfach Spaß macht damit. Und die Angst, die ich halt früher immer so hatte, ja, wenn du jetzt eine andere Kamera nimmst, dann musst du den ganzen Objektivpark neu kaufen. Das ist ja nicht mehr so, weil man weiß ja irgendwann, welche Fotos man macht und dann brauchst du irgendwie 2 oder 3 Objektive und dann bist du auch fertig. Ne?
3 Objektive komme ich mit aus.
Ja, reicht doch.
Ja,
ja. Und das richtige Tool für den Job. Ich meine, das ist eben. Ja, du, also wenn du die dicke 1DX irgendwas hast und damit dann Streetfotografie machen möchtest, da bist du mit der kleinen Kamera besser bedient. Dafür kannst du aber manche Sachen mit den kleinen nicht gut machen. Also es ist doch immer so.
Ja. Tja. Aber wie gesagt, also ich finde, also um nochmal das abzuschließen, ich finde nach wie vor, dass Nikon tolle Kameras hat. Und dass Nikon nicht auf den spiegellosen Zug jetzt aufspringt, zumindest nicht mit einer Vollformat oder einem großen Sensor, würde ich jetzt nicht unbedingt als rückständig oder rückschrittlich bezeichnen.
Das ist wahrscheinlich einfach eine Entscheidung, denke ich mal.
Ja, das, genau.
Bevor man es schlecht macht, macht man es lieber gar nicht.
Ja. Und ich bin ja auch der Meinung, dass es viel besser ist, wenn man sich auf eine Sache konzentriert und nicht versucht, alles zu machen. Also wenn du immer versuchst, jedem Trend hinterherzulaufen, dann machst du auch nichts richtig gut.
Hm. Das ist so. Weil ich bin bei dem Argument ja auch inzwischen etwas entspannter, weil ja, Canon hat eine Spiegellose mit der M5 oder wie sie jetzt heißt, rausgebracht. Aber wenn ich mir dann wieder angucke, so Preis-Leistung, so was kriegst du denn dafür? Dann sage ich ja, dann, wenn ich eine Canon will, dann könnte ich auch, Chris hat die 100D, der macht damit auch Videos und tolle Reportagen. Die kosten Bruchteil und das Geld nehme ich dann wieder für die Reise. Ne?
Eben, also ich sage auch immer, wenn ihr ein bisschen Geld über habt, dann investiert das lieber in das Shooting.
Ja.
Gebt doch mal ein bisschen Geld für eine coole Location aus. Bucht euch doch mal anständige Models. Gebt doch mal Geld aus für Styling und für eine Visagistin. Das bringt viel mehr als so eine neue Scherbe.
Ja.
Na, oder reist ein bisschen rum. macht man einen Städtetrip. Für 500 Euro kriegst du kein neues Objektiv. Dafür kannst du aber ein Wochenende, was weiß ich, nach Stockholm. Fahren. Ja, oder nach Wien oder weiß der Geier was.
Ja,
ja, natürlich. Und deine Bilder werden garantiert besser, als wenn du mit der neuen Scherbe nochmal um den Block rennst.
Ja. Paddy, ich finde das ein cooles Schlusswort. Das Analogthema, was mich noch reizen würde bei dir, würde ich sagen, verschieben wir einfach mal auf einen zweiten Termin, wenn du uns nochmal beehren magst. Aber ja, da gucken wir, wie das die Zeit macht bei dir.
Wenn das Buch dann irgendwann draußen ist.
Genau, kommst du eh nochmal vorbei.
Wenn ich dann ein bisschen Promotion machen darf.
Selbstverständlich. Wenn wir mal reingucken dürfen.
Wir sind ja die Promotion-Maschine.
Vielleicht treffen wir uns alle in Hamburg, dann nehmen wir da mal eine Folge auf.
Ja,
alles klar.
Dann können wir es auch gleich mit Video machen.
Ja, cool.
Ja, oder dann machen wir Fotoschnack meets Happy Shooting.
Ja, warum nicht? Lass uns in Kontakt bleiben. Wir kriegen da was hin.
Alles klar.
Na gut. Alles klar.
Paddy, danke, Paddy.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend und allen Zuschauern natürlich auch weiterhin einen schönen Abend und gutes Zuhören. Und
so machen
wir das. Ich muss jetzt weg.
Tschüss. Alles klar, dein Flieger geht, ne?
Okay.
Hau rein.
Genau, mein Flieger geht.
Tschüss, Buddy. Tschüss, Buddy.
Tschüss.
Ja, Boris, du musst mal Refresh machen, weil ich habe so ein bisschen umgestellt, weil das jetzt ja doch länger gedauert hat.
Ja, wir organisieren ein bisschen um, genau.
Genau, du darfst jetzt einfach mal den Jingle abfahren.
Das mache ich doch glatt.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir sind auch wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com, wie schon so lange. Und diesmal haben sie uns sie haben es uns nicht vorbeigebracht, sondern geschickt, das Gadget. Das wäre dazu ein bisschen zu groß gewesen, sondern ich bin tatsächlich nach Hannover gefahren und habe mir das mal bei Enjoy Your Camera angeschaut. Es geht um das Rock'n'Roller Multicard.
Es klingt schon cool, muss ich sagen.
Also, ich dachte erstmal, ob jetzt die da zuhören tatsächlich auch wirklich die Zielgruppe sind, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Da war sich Ingo auch nicht ganz sicher, sagte aber, ich finde das Ding so geil, weil sie das jeden Tag im Einsatz haben und das einfach nicht kaputt zu kriegen ist, dass sie das auf jeden Fall hier auch mal erwähnt haben wollten. Es handelt sich um Transportwagen, ne? So, du kennst so Transportwagen, die gibt's in verschiedenen Größen und so weiter. Und dieses Rock'n'Roller Multicard.
Wie viel Räder?
Gibt's in verschiedenen Versionen, von der Sackkarre mit zwei Rädern bis zum vierrädrigen Teil, was du flach hinlegen kannst und in eine Sackkarre umbauen kannst und oben noch einen Quertisch drauf machen kannst.
Wie das große also so Räder?
Es sind unterschiedliche Modelle und ich habe jetzt. Also es gibt welche, die vorne kleine und hinten große Räder haben, dass du die quasi so als Sackkarre verwenden kannst und dann einfach hinten hochklappst quasi. Es gibt alles in Einzelteilen, also du kannst die Räder austauschen, du kannst die Räder, also kannst sie einfach rausmachen und neu reinmachen. Und wie gesagt, es gibt dann eben auch solche, die dann so eine Tischplatte noch drin haben, die du dann einfach so als Location-Wagen quasi verwenden kannst. Da kannst du ein Equipment draufwerfen und dann entsprechend das auch gleich zum Arbeitstisch machen.
Ja, ich überlege gerade, weil ich war ja mal mit meinem Trolley mitten durch den Wildwald durch und das hat schon auch funktioniert, weil es war halt trocken. Ansonsten wären die Räder einfach zu klein gewesen. Also wenn man dann so eine Art Sackkarre hätte, wo man sich so ein bisschen Equipment hinter sich her schleppen kann mit größeren Rädern, das wäre schon cool.
Das ist auch preislich gar nicht so uninteressant. Das kleine, die Mini-Sackkarre, die so 90 Kilo tragen kann, das ist auch nicht schlecht, 90 Kilo, kostet irgendwie 70 Euro. Da gibt's den ersten, den du tatsächlich flach klappen kannst mit 160 Kilo Tragfähigkeit, knapp für 99 Euro. Und das geht dann nach oben bis zu 317 Kilo Tragfähigkeit und einfach mal reinschauen, das ist ein ziemlich klasse Ding und Enjoy Your Camera hatte da so eins, hat eins im Lager quasi, wo sie dauernd Sachen hin und her fahren, das ist seit Monaten ständig im Einsatz und geht nicht kaputt, also das ist schon ein richtig robustes Ding. Einfach mal anschauen bei Enjoy Your Camera und wenn ihr 5% sparen wollt, dann verwendet den Code HAPPYSHOOTING2016 Und wir, ach ja, genau, und wurden gebeten, auch nochmal kurz auf die Coming Soon-Seite hinzuweisen, haben wir letztes Mal schon mal gemacht. Geben auf enjoycamera.de und klickt da mal auf Coming Soon. Da gibt's eine Seite, wo eine Riesenmenge an zukünftigen Produkten drin ist, die auch schon bestellbar sind, aber für die es eben noch keine Produktseite gibt.
Ja, das fand ich so irritierend. Ich dachte, Coming Soon, das gibt's noch nicht. Das kann man nur vorbestellen, aber damit ist gemeint, es gibt die Webseite dafür noch nicht, aber sie haben es schon da.
Also wer jetzt zum Beispiel die Produkte von Nine Solutions haben möchte, das sind diese Klammern und super geiles Zeug, werden wir bei Gelegenheit auch nochmal besprechen, gibt es die da zum Beispiel jetzt schon.
So, mal reingucken.
Genau. Guckt da mal rein und wir bedanken uns
super
für die Unterstützung. Oh,
wo wir gerade beim Unterstützen sind.
Wo wir gerade beim Verkaufen sind. Nein, es ist heute, wo wir aufnehmen, der 18. Und der 18. Oktober 2016. Und am 22., also in ein paar Tagen.
Jetzt am Wochenende.
Jetzt am Wochenende gibt's den Villa Workshop Mensch, den Zusatztermin. Den zweiten, der ja aus viel Andrang, der erste war ruckzuck ausverkauft und dann der zweite auch recht bald. Und da ist jetzt doch wieder ein Platz frei geworden. Manchmal können halt dann die Leute nicht oder haben irgendwas kommt dazwischen. Und wer sich jetzt ganz spontan noch entscheidet, da mitzumachen, möge bitte das ganz schnell tun. Und damit es noch einen kleinen Anreiz gibt, gibt es 10% auf die Buchung auf den letzten Platz mit dem Code VM10. Und ja, vielleicht kriegen wir den Platz doch noch voll.
VM, die Villa Mensch. Jetzt habe ich es.
Wie Villa Mensch 10, genau.
Sofort verstanden. VM10.
Ah. Das ist ich bitte voll überlegt. Die Logik.
VM, virtuelle Maschine, was?
Genau. Und sehr gut.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht findet sich ja jemand. Ansonsten haben wir mehr Platz.
Am Wochenende ist übrigens ein Kamerateam da.
Ja, das stimmt.
Also ein Personenkamerateam, aber ein Kamerateam.
Vom Podcast-Film.
Es gibt eine Doku, die gerade entsteht und die jetzt am Wochenende,
das Podcast
wo unser Teil jetzt am Wochenende wahrscheinlich gedreht wird.
Ja, ich bin mal so gespannt.
Und noch eins.
Ja, Wien. Wir haben ja gesagt, nächstes Jahr wollen wir nach Wien. Das steht jetzt auch schon fest. Also wir haben genügend Anmeldungen, dass das stattfinden wird.
Perfekt. Und einen weiteren Anreiz haben wir. Und zwar haben wir uns überlegt, was machen wir denn so als Abendveranstaltung? Samstagabend muss man ja irgendwas tun. Und da gibt's natürlich viele Möglichkeiten in Wien. Und dann hat sich gemeldet der Matthias. Der Matthias ist, dem gehört auf dem Prater, Prater ist ja der große Vergnügungspark in Wien, und auf dem Wiener Prater gehört ihm das Grand Autodrom.
Autoscooter.
Das ist ein Autoscooter und der hat gemeint, ja, er weiß nicht, ob er teilnehmen kann, weil er muss ja wahrscheinlich arbeiten, aber ob wir nicht Bock hätten, ne? So, also weißt du, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn bei uns früher mal irgendwie der Rummelplatz war, wenn die in der Stadt waren, und dann habe ich immer so neidisch die Jungs beim Autoscooter angeschaut. Weil so die Autos immer wieder zurückfahren, ne, mit diesem speziellen Freifahr-Dingens da. Ja. Und ich glaube, sowas kriegen wir da hin. Also wir kriegen es nicht während der Dienst- oder während der Arbeitszeiten hin. Also die sind da bis Mitternacht tatsächlich eingespannt. Aber er hat gesagt, er macht für uns eine Ausnahme und macht eine Mitternachtssession für uns. Das heißt, wir können, wenn alles klappt, ne? Ich denke, es wird klappen, aber so wie es aussieht, können wir ab Mitternacht für 1 bis 2 Stunden den Autoscooter für uns haben. Zum Fotografieren und zum.
Das verspricht was man einige da halt so geile tut. Motive.
Ja, der hat erst irgendwie kürzlich eine neue Lichtanlage installiert und das und fotografiert eben selber auch. Und ich glaube, das könnte. Also macht euch mal auf eine kurze Nacht gefasst. Also, wer da mitmachen möchte, Wien, wir haben auch da noch so 3-4 Plätze frei. Tja.
Jojo.
Sehr schön.
Wir haben ein paar News und Links-Tipps noch. Und zwar der Sailor 70 hat uns aufmerksam gemacht auf eine Cashback-Aktion. Da hatten wir in der Vergangenheit ja von Canon auch schon welche vorgestellt. Also jetzt auch von Nikon. Da geht ihr einfach mal auf nikon.de/cashback. Und da seht ihr, was ihr für welche Käufe bekommen könnt. Und das ist, soweit ich das sehe, noch dieses Jahr. Also interessantes Ding, wenn ihr jetzt noch euch was gönnen wollt, so als Weihnachtsgeschenk, Zubehör, Kamera und ähnliches.
Kaschback. Der Leon hat uns was geschickt. Hallo Chris, ja. Hallo Boris. Ich weiß nicht, ob dieser Link schon zu euch rübergeschwappt ist, aber ich bin so sehr davon fasziniert und würde es gerne in eurem Podcast weitergeben. Albert Kahn, ein französischer Banker, hat in den 1900er Jahren beschlossen, also das ist 100 Jahre und ein paar zerquetschte schon näher, beschlossen, ein Fotografieprojekt ins Leben zu rufen, ein neues fotografisches Verfahren. Das Autochrom-Verfahren wurde von den Brüdern Auguste und Louis Lumière entwickelt. Die Lumière-Brüder, haben wir vielleicht schon was gehört. Ein Verfahren für Farbfotografien, welches durch verschiedenfarbige Kartoffelstärke-Pigmente realisiert wurde. Er schickte Fotografen in die ganze Welt, darunter Leon Gimpel, Stéphane Passé, Georges Chevalier und Auguste Léon, die in Paris Fotos schossen. Unter dem Link findet ihr einige Fotos aus Paris Anfang des 20. Jahrhunderts. Ziemlich spannend, wie ich finde. Liebe Grüße aus Kassel und allerseits gutes Licht. 3:1, Happy Shooting. Der Leon.
Ja,
und das Farbfotos sind von 100 Jahren.
Oder über, ja. Und sehr, sehr geile Aufnahmen, weil da sind halt wirklich Fotografen, die verstehen natürlich was von Einstellung und zu welcher Uhrzeit man vor Ort ist und alles sehr, sehr sauber komponierte Bilder. Sind auch so Street-Bilder dabei, die aber auch irgendwie komponiert wirken und eben alles in Farbe. Und ja, das hat so einen Charme, weißt du, das ist so wie so ein Instagram-Filter, aber in echt. Also ich finde die total abgefahren. Und wenn man sich jetzt mal das zu der Zeit vorstellt, überleg mal, was das für einen Impact gehabt haben muss, für einen Eindruck hinterlassen haben muss, solche Bilder zu sehen in Farbe. Schon
das
sehr schon geil.
Ah, das Moulin Rouge war auch mal kleiner. Ich schau mir gerade die Bilder an.
Ja, das ist genial, ne? Das ist also wirklich dokumentarisch einwandfrei.
Klasse.
Da habe ich wirklich ein bisschen länger drüber gescrollt. Kann ich nur empfehlen, da mal drauf zu klicken. Und dieses Autochrom-Verfahren, das hat sich dann halt nicht durchgesetzt, weil Kodak da mit dem Kodachrom-Verfahren wohl gekommen ist, was sich dann halt durchgesetzt hat.
Das dann auch nicht mehr auf Kartoffelstärke basiert war.
Yep. Sowas.
So, du hast einen TV-Tipp rausgefunden.
Ja, da war ich drüber gestolpert. Ich würde jetzt gerne jemanden dafür danken, weil den habe ich nicht selbst gesehen, sondern das war irgendwo auf Google Plus. Ich weiß aber, oder war es Facebook? Keine Ahnung. Also sorry an dieser Stelle, wenn du jetzt gerade zuhörst und das fällt dir ein, dass du das warst, bitte schreib das in die Kommentare. Du sollst den Ruhm dafür ernten. Es geht um eine Sendung, die kommt auf ARD, nennt sich Teure Schulfotos oder so ähnlich. Geht um Korruption im Alltag, wird gesendet am 19.10., also am Mittwoch. Das ist jetzt für die Live-Hörer interessant, für die, die das erst am Donnerstag hören. Das wird am Donnerstag nochmal wiederholt. Und zwar für euch, wenn ihr es früh hört und euer Gerät noch programmieren könnt, euren Videorekorder, um 10.30 Uhr auf Tagesschau 24 und um 22.15 Uhr auf Tagesschau 24. Und ansonsten einfach mal vielleicht in der Mediathek gucken. So, der Teasertext, der handelt eben davon, dass die Schulfotografen, also die Kinder an den Schulen fotografieren, ja sehr teuer sind und dass die wohl unter Umständen deswegen so teuer sein sollen, weil sie die Schulen bestechen. Das heißt, da Geschenke machen, Computer oder Gelder fließen, damit sie die Aufträge bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Also ich werde mir das mal programmieren und mal reinziehen. Ich glaube halt nicht, dass das allgemeingültig ist, aber wir wollen mal gucken, was da erzählt wird. Ist auf jeden Fall interessant, weil wir hatten ja auch schon mal in irgendwelchen alten Folgen das Thema Schulfotos machen und Zufriedenheit der Kunden oder nicht.
Ja, dann gibt's noch einen zweiten Fernsehtipp, der ist von Mike.
Genau.
Und zwar schreibt Mike, hallo, hier ein Tipp aus der Dreisat-Mediathek, das manipulierte Bild. In dieser Doku geht es um die Manipulation am Bild, sei es bei Filmen für die Nachrichten, dem Fotojournalismus oder in den neuen Medien. Anhand mehrerer bekannter Beispiele werden Möglichkeiten des Fälschens gezeigt, wie diese untersucht und erkannt werden, ohne allzu technisch zu werden, vom Stempel in Photoshop bis hin zum lippensynchronen Fälschen von Videos. Ich finde die Doku ganz gelungen, empfehle sie allen, die sich gerne bei dem ein oder anderen Bild oder Video auch schon die Frage gestellt haben, ist das echt oder falsch, und gerne den gesunden Menschenverstand einschalten. Vielleicht ist das was für den einen oder anderen Hörer von Happy Shooting, Dreisat Mediathek, das manipulierte Bild.
Yep.
Ja.
War zumindest heute noch online, also am Dienstag. Ich denke, das wird noch ein paar Tage zu gucken sein. Schaut euch das mal an. Ist so ein 40, 45 Minuten.
Also Fotoforensik quasi.
Fotoforensik, das ist so ein bisschen der Aufhänger. Die Möglichkeiten, wie gefälscht werden kann, wie damit Propaganda betrieben und Nachrichten manipuliert werden können. Auch ohne, dass das jetzt der Nachrichtensender jetzt zwingend möchte. Aber was eben passiert. Und eben über den Trend in sozialen Medien durchaus auch echte Fotos und Videos zu posten, aber mit falschem Untertitel, also mit falschem Text. Mhm. Also zu sagen, hier, das ist gestern passiert und das stimmt so gar nicht. Und dann eben mit Videos, die zwar auch schrecklich sind, Stimmung machen zu bestimmten Themen, die so eben nicht gewesen sind. Und ja, was da eben versucht wird und wo man halt mal ein bisschen waches Auge haben sollte, fand ich wirklich mal interessant. Ist jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch, die jetzt viel im Internet unterwegs sind, völlig bekannt alles, was da erzählt wird. Auch die Beispiele wahrscheinlich bekannt. Aber ich finde das sehr, sehr gut, dass sowas in die öffentlich-rechtlichen Medien ins Fernsehen kommt, um das auch einer breiteren Masse mal näher zu bringen. Haben sie gut gemacht.
So, und jetzt hast du noch einen, was ist das denn?
Ich habe einen Pick.
Du hast einen Pick. Du hast eine Tasche gekauft.
Nee, habe ich nicht gekauft. Ich habe sie gesehen. War ich auch drüber gestolpert. Ich glaube, irgendwo bei Facebook oder so. Das ist so ein kleines Täschchen, wo du so Akkus reinschieben kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt speziell für diese Doppel-A-Akkus ist. Das fände ich jetzt halt sehr spannend, weil da transportiere ich sehr viele davon.
Da steht, dass das eine ganze Menge unterschiedlicher Akkus halten kann, das Ding.
Ja, das ist halt so ein wie so ein
12 AAA, 8 AA, 4, 9 Volt.
Ja, ist halt so ein breites Täschchen mit so zwei Öffnungen oben. Ich habe halt sehr, sehr viele Akkus dabei, wenn ich mit Blitzen unterwegs bin. Und ich habe jetzt nicht ein akutes Problem, die vollen von den leeren zu unterscheiden, weil in der Regel habe ich die vollen in...
Die wiegen mehr, die vollen, ne?
Ja, genau. Die drehen, das ist wie mit Eiern, wenn die gekocht oder roh sind. Du musst die einfach nur mal drehen. Die Eiern sind voll. Nee, wie rum war es? Ist auch egal. Normalerweise schmeiße ich die leeren einfach so in den Trolley oder in die Tasche und die vollen sind halt in dem Täschchen oder in so einem kleinen Plastikschuber und dadurch unterscheide ich das einfach. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man auch die leeren irgendwie vernünftig wegpacken kann, ohne da irritiert zu werden. Und das ist hier eine total simple Idee bei der Tasche. Die Tasche hat halt nicht nur oben mit dem Klett die Lasche zum Akku rein und raus holen, sondern hat vorne ein kleines Sichtfensterchen. Da ist quasi nochmal wie so mit so einer Niete so ein Loch reingeschossen. Und du hast einfach ganz stinknormale Einschubkärtchen. So ein Wendekärtchen. Ist rot auf der einen und grün auf der anderen Seite. Und jetzt sagst du, okay, wenn du jetzt in die Taschenseite da die leeren Akkus reinschiebst, dann machst du das Kärtchen so, dass du von draußen das Rote siehst. Muss man sich also wahrscheinlich gar nicht kaufen, sondern man holt sich einfach ein Akkusäckchen aus Stoff und schießt sich da mit dem Gerät selber irgendwie so eine kleine Niete rein. Das heißt ja nicht Niete, ne? Öse? Heißt das Öse? Öse heißt das, ne? Wenn man so ein Loch hat, wo so ein Metall drumrum ist. Also das ist halt nicht ausfranst, ihr wisst, was ich meine. Und dann macht ihr euch eine kleine Karte aus Pappe oder sowas, bedruckt oder malt die euch an.
Kann man sich selber machen, aber das ist hübscher, ne?
Das ist natürlich hübscher, klar. Ich habe es auch schon Ingo geschickt von Enjoy Your Camera. Ins
Programm auf.
Und habe gesagt, guck mal, hast du es schon gesehen? Mal gucken. Also ich fand das einfach, was ist mit euch, diese simplen Ideen
finde ich halt cool. Wir müssen mal irgendwann Prämien dafür bekommen, dass wir so tolle Produkte aufspüren für den Ingo.
Ja, ich finde es einfach super simpel. Also ist vielleicht ein Basteltipp jetzt zu Weihnachten und ansonsten, vielleicht gibt es das ja auch bald in Deutschland zu kaufen.
Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie da so Batterieindikator voll leer, dass das irgendwie automatisch geht und misst und so weiter.
Total simpel.
Aber das ist ja Low-Tech vom Feinsten.
Das ist super simpel. Warte, da gab es gerade einen Kommentar dazu. Sebastian, ich mache es mir da ganz einfach. Bei den Innelups ist ja immer ein Plastikding dabei. Ich habe die Seiten gekennzeichnet, Pluspol, nach einer Seite ist voll, nach anderer Seite ist leer. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ist aber nicht so, dass du bei jedem Inneloop immer so ein Plastikding dabei hast. Also es gibt
und die ist auch ohne. Nicht so hübsch.
Und ist auch nicht so hübsch, genau.
Tja.
Nun ja. So, jetzt haben wir ein sehr kurzes Intervall, aber wir hatten ja auch ein langes Interview. Deswegen spielen wir mal kurz das hier.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Denn die Folge wird auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite Und das hat der Tobias gemacht. Der hat sich nämlich eine kostenlose Seite gebaut und er schreibt hier, hallo M&N, also Marquardt und Nienke, das ist auch mal neu. Die Webseite ist zwar sehr spartanisch, aber sie zeigt, dass man auch mit dem kostenlosen Angebot von Jimdo einen Podcast veröffentlichen kann, sogar mit anspringbaren Kapitelmarken. Dazu muss man allerdings ein wenig ins HTML eingreifen. Gruß, Tobias, und ich habe mir dazu geschrieben, Ole, denn beide zusammen, der Tobias und Ole, machen blathering.jimdo.com.
Ist das nicht Englisch? Blathering?
Nee, sie haben sich selbst als Blathering vorgestellt.
Blathering gibt's, das Gequassel, ne? Das ist nämlich Englisch.
Ja.
In
der Nullfolge stellen sie sich als Blathering vor und haben natürlich auch einen Hering als Logo.
Haben schon 10 Episoden?
10 Episoden ist eine ganz stinkeinfache Podcast-Folge, also so ein, wo du halt ein Feed erzeugst auf der Seite. Er hat selbst ins HTML eben eingegriffen, was du tun kannst, aber nicht tun musst. Damit er das mit den Kapitelmarken da geregelt bekommt zum Anspringen.
Könntest aber auch einfach so einen Podcast machen.
Könntest auch so machen, ganz genau. Mhm. Und ja, ich habe mal die Nullfolge reingehört, weil ich halt wissen wollte, worum es geht. Da sind eben 2 Softwareentwickler unterwegs, die sagen, sie machen jetzt einen weiteren Laber-Podcast. weil die beiden sich einfach mal besser kennenlernen. Die kennen sich halt bisher nur übers Internet und jetzt lernen sie sich mal persönlich kennen und schnacken so über aktuelle Themen, so über dies und das. Und haben halt eben dafür diesen Podcast gemacht und diese Seite dafür. Und
also,
das wäre eben auch schon mein Ding. Ich hätte mir gewünscht, auf der About-Seite, die sie haben, irgendwie ein Bild von den beiden zu sehen und einen kurzen Anreißertext, worum es denn so geht.
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Oder
also die About-Seite ist tatsächlich eine der wichtigsten Seiten auf einer Website, weil da guckt man, das wisst ihr selber, ihr geht irgendwo hin, ihr wisst nicht genau, was ist, ihr sucht nach About oder über, klickt da drauf und wenn da nichts ist, dann ist doof. Also das ist ganz zentrales Ding, die About-Seite.
Ja, also die würde ich definitiv noch aufbohren. Das ist ja schnell gemacht, aber Jimdo einfach draufklicken, edit, ein paar Texte dazu
und gut. Aber was ich generell einfach viel cooler finde, ist, dass man sich bei Jimdo einfach auch einen Podcast machen kann.
Ja, und das war mir tatsächlich nicht klar. Also Tobias, wenn du da Bock hast, ein bisschen was noch zu schreiben, wie du das gemacht hast, was jetzt notwendig war, um da einen Feed zu generieren, den man dann abonnieren kann und sowas, dann schreib doch hier vielleicht das mal in den Kommentar hier zur Folge, genau. 479. Das interessiert mit Sicherheit noch andere, weil das ist so ein klassisches Ding. Man hat eine Idee, man will was aufnehmen, aber wie bringe ich das nach draußen?
Und die Welt hat übrigens auch noch nicht genug Fotopodcasts.
Richtig.
Tja, also überlegt's euch. Wir danken Jimdo. Wenn ihr euch da eine Website bauen wollt, dann könnt ihr das gratis tun. Dann habt ihr eine .jimdo.com Domain, also euer Name .jimdo.com, oder ihr schmeißt ein bisschen Geld ein und nutzt unseren Rabattcode Belichtigung. Damit gibt's 15 Euro auf die Pro-Pakete. Da gehört dann noch eine eigene Domain dazu und noch ein paar andere Sachen. Probiert's mal. Code Belichtigung, 15 Euro sparen. Und wir bedanken uns
vielen
bei Jimdo.
Ja,
Hering. Ja, also Entschuldigung, aber das ist ein cooles Doppel-
Ist ein Wortspiel, schöner Titel,
weil, ja. Weil das Bild ist ein Hering.
Ein Brathering.
Aber Blathering gibt's tatsächlich, also das Rumblubbern, so sprachlich. Ja, wir schöner gucken Titel. Mal, was ihr uns reingeworfen habt. The Median.
Ja, auf Twitter habe ich hier nichts.
Twitter ist dood. Bei HS Fragen im Slack übrigens, ne, das ist so jetzt, hat sich ja so ein bisschen zur Location rausstilisiert. Slack ist ja, da geht's ja ab. Also wer da nicht ist, auch jetzt während der Live-Sendung oder auch sonst, der verpasst was. Also Happy Shooting hat den Slack und da ist tatsächlich mittlerweile so die größte Aktivität, was die Community angeht.
Da kommen die meisten Fragen. Es hat auch den Vorteil, dass sie da eben die ganze Woche über auch schon reinkommen können und die gehen dann nicht verloren.
Genau. Wer da rauf möchte und es noch nicht ist, tfttf.com/warum-slack. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, beziehungsweise die Shownoter verlinken das. Ich werfe denen das nur über den Zaun. Und da könnt ihr einfach mal einen Blick reinwerfen.
Also ich gucke gerade noch auf Facebook. Die Fragen auf Facebook haben wir schon abgehandelt. Das waren die Paddy betrafen.
Der Kai fragt, im Slack, gibt es irgendwelche Tricks, um symmetrische Bilder leichter gestaltet zu bekommen? Ich gebe mir Mühe und auf dem Kameradisplay sieht noch alles gut aus, aber wenn ich das Bild dann am Computer oder Fernseher anschaue, stelle ich dann doch fest, dass es nur nah dran ist und im Post stelle ich mich zu blöd an, um es wirklich zu fixen. Okay, also was mir dabei tatsächlich hilft, wenn ich so richtig symmetrische Bilder, was weiß ich, frontal auf ein Gebäude oder du hast hier so ein Beispiel vorne an einer Gebäudefassade hochschießen, wo dann in der Mitte so ein Betonstrebe nach oben geht. Was mir da hilft, ist tatsächlich die Gittermattscheibe. Ich habe bei mir in der Kamera eine fixe Gittermattscheibe eingebaut. Bei den neueren Kameras kannst du meistens eine einblenden lassen oder ein Gitter einblenden lassen. Und das hilft ungemein, weil dann kannst du tatsächlich gucken, was weiß ich, beim zweiten Kästchen von links ist was vom Gebäude und ist das gleiche auf der anderen Seite beim zweiten Kästchen von rechts.
Ja, man hat kürzere Abstände, die man schätzen muss, dann ist man genauer. Genau.
Wenn du nur den Bildrand hast, dann musst du halt immer so das irgendwie abschätzen. Das ist nicht einfach. Da kannst du dann zwar auch noch so ein bisschen versuchen, die Fokuspunkte auf dem Display dafür herzunehmen, aber generell ist es mit so Gittermattscheiben deutlich einfacher. Und ein bisschen korrigieren wirst du trotzdem wahrscheinlich müssen. Also aus der Hand ist es tatsächlich nicht ganz so simpel. Da hat sich jetzt in Lightroom das, wie heißt das Zeug, das Tool, das Guided,
Upright.
Das Upright, das Guided Upright, kann dir da ein bisschen helfen, wenn es frontal ist, weil das tatsächlich in beiden Richtungen dann Sachen gerade ziehen kann. Und ansonsten die Wasserwaage, das ist auch nochmal so ein Geheimtipp. Wenn du was exakt zum Beispiel auf horizontal oder vertikal rotieren möchtest, dann kannst du mit diesem Wasserwaage-Tool einfach eine Linie entlang der Linie ziehen, die nachher senkrecht oder waagrecht sein soll und dann schnappt das hin und dreht es zumindest mal schon mal richtig hin. Das wären so die Tipps an der Stelle. Ja,
mehr hätte
und ansonsten
ich auch nicht
viel üben.
Üben, ja. Es ist eben tatsächlich nicht immer so einfach.
Ich meine, der Alexander, der sagt noch, dass natürlich mit einer Wasserwaage, also er sagt, außer einer genauen Wasserwaage, hoher Sorgfalt und viel Geduld fällt mir da zu wenig ein. Wenn du sehr weitwinklig arbeitest, wird es schwieriger normalerweise. Und eine Wasserwaage ist tatsächlich auch nicht uninteressant. Und zwar in dem Moment, wo du die Wasserwaage einsetzt, um zum Beispiel die Kamera bei Zentralperspektiven parallel zum Gebäude einzurichten, da hilft die Wasserwaage natürlich ganz gewaltig. Und je paralleler die Kamera zum Gebäude ist, desto weniger kippen dir die Linien nach vorne oder nach hinten.
So. Es gab zwischen den Sendungen eine Frage von Matthias Hund, der fragte: Hallo zusammen, hat irgendwer Erfahrung mit High-Speed-Kameras? Am besten wären 10.000 oder im Idealfall 20.000 Bilder pro Sekunde.
Oh,
das
sind diese Phantomgeschichten.
Gibt's sowas mittlerweile halbwegs bezahlbar? GoPro bekommt nur 240 hin. Ich hatte ihm da schon mal geantwortet, ich hatte diese Nikon 1 Modelle im Kopf, die ja mit diesem 1-Zoll-Sensor arbeiten und die gehen bis 1200 immerhin. Das ist aber auch nur ein Zehntel von dem, was er braucht. Ich kenne jetzt keine Kamera, die wirklich noch schneller ist, so im Consumer-Bereich.
Nee, das ist auch, also da gibt's ja diese Firma Phantom heißen die oder deren Kameras heißen so, die sich da tatsächlich drauf spezialisiert sind und so da, ich sag mal, im Online-Bereich zumindest am bekanntesten sind, die dann tatsächlich so ein paar 10.000 Frames irgendwie hinbekommen. Das ist aber so hoch spezialisiert, da muss man auch richtig viel Geld für hinlegen und im Consumer-Bereich, glaube ich, ist das derzeit nicht möglich. Da gibt es übrigens einen schönen YouTube-Kanal von den Slow-Mo-Guys,
die machen allen möglichen Quatsch mit.
Die alle möglichen Quatsch-Sachen machen und Sachen kaputt machen oder sonst was.
Also Quatsch jetzt in Anführungszeichen.
Machen. Und das alles, die haben da eben Zugriff auf so High-Speed-Kameras und machen das. Aber im Consumer-Bereich, ich glaube, schneller als ein paar hundert Frames pro Sekunde kriegst du damit erstmal nicht.
Könnte mir vorstellen, dass es günstiger ist, sich so etwas dann zu leihen für einen konkreten Einsatz, dass man sich das
von Tag ausleiht.
Kann
man mit Sicherheit mieten. Ja. Und was man sich dann natürlich auch dazu mieten muss, ist auch noch eine fette Lichtanlage, weil wenn du mit 10.000 Frames pro Sekunde filmst, dann kannst du ja den Einzelframe nicht länger als eine 10.000stel Sekunde machen. Und dafür brauchst du viel Licht.
Jupp. Jo. Sollte noch jemand der Hörer einen Tipp haben, wo man jetzt mehr als 1200 Frames, also vielleicht das Ganze mal verdoppelt oder vervierfacht, so im Consumer-Bereich bezahlbar herkriegt, dann vielleicht einfach einen Kommentar, happyshooting.de, Folge 479, Und ja, freuen wir uns alle.
So, auf Google Plus ist Ruhe. Das ist auf Facebook noch was, dann sind wir durch. Dann
sind wir durch, genau. Wir wollen noch einen Gewinner ermitteln für die Quadratisch-Aufgabe.
Oh ja, ganz, ganz schnell einen.
Lass mich kurz die
Gewinner.
Lass mich kurz die Seite aufrufen.
29 Teilnehmer. Ey, Ruhe. Wird nicht rumgeklingelt.
Ja, du Klingel, hast eine Hupe,
Klingeln ich ist hier Klingel. Verboten.
Was verlosen wir denn?
Wir verlosen nochmal ein Bigger Picture Cards Päckchen.
Picture Bigger.
29 Stück haben mitgemacht bei Reinigung. Bei Quadratisch.
Bei Quadratisch sind wir.
Das waren die anderen. Bei Quadratisch und ich fange an. Mhm. 29 maximal. Lass mich jetzt nicht im Stich. So, 73.
Das ist knapp drüber. Das war zwar langsam gewürfelt, aber gilt trotzdem 62.
Nee, jetzt, wir nähern uns an. 60.
Es geht langsam runter. 7.
Na, die 7 ist von Goldfokus. Ich lese da immer Goldfuchs, aber nein, das ist Goldfokus. Titel Square, aufgenommen vor 7 Tagen. Das passt noch rein.
Ich mach mal
auf. Ja, ja, mach mal auf. Also Quadratisch. Oh, das ist gut. Ja, das ist cool. Also, es ist eine Nahaufnahme von einem
Zauberwürfel.
Mhm. Ein Rubik's Cube. Und der wird, und zwar nicht jetzt irgendwie frontal, sondern der wird auf die Ecke fotografiert. Mhm. Also, du schaust auf eine Ecke drauf, oben, blau, rechts, gelb, links, rot. Und das ist ja der Inbegriff des Quadratischen, weil du hast nicht nur ein Quadrat, sondern, also der ganze Würfel ist quadratisch, sondern du hast ja lauter viele kleine Quadrate, die den Würfel ausmachen. Also es ist ein Würfel, klar, aber da sind eben lauter quadratische Flächen drauf, die das Ganze dann ausmachen. Und das ist eine schlichte, einfache Nahaufnahme. Der Fokus, also der ist mir ein bisschen zu flach, also ein bisschen zu wenig Fokus fast schon. Aber zumindest hat er ihn dann dahin gelegt, wo ich gerne hingucken möchte, nämlich auf diese Ecke.
Genau auf die Ecke, das gefällt mir auch. Ist dir das tatsächlich zu wenig?
Ja.
Ich fand das nämlich eigentlich sehr, sehr schön und es hat so ein bisschen Gesundheit.
Danke.
Hat so ein bisschen diesen abstrakten Status unterstützt, dass das so richtig so ins sanfte, unscharfe
aussieht. Das tut allerdings,
ja. Also das ist, hat so ein bisschen, könnte so ein Desktop-Hintergrundbild sein wieder, ne? Kannst du schön Icons platzieren.
Ist genau.
Wunderbar.
Der Mülleimer links unten aufs Rote.
Ja, ist genau.
Nee, es ist einfach eine schöne, schlichte, einfache, unprätentiöse Aufnahme. Und
sehr, sehr symmetrisch. Also du hast halt wirklich die Senkrechten sind senkrecht. Du hast genau die Flucht links oben und rechts oben in die Ecke. Und auch diese die untere Linie, also die, wie soll ich sagen, also der obere Stapel an Quadraten, an Quadern, sagt man dann, ne, wenn sie dreidimensional sind.
Würfeln.
Genau, die haben ja, die bilden ja die erste Kante unten und die ist halt auch noch im Bild. Also die ist unten nicht abgeschnitten, sondern die sitzt da noch sauber im Bild drin. Also es ist einfach ringsrum, es ist so ein simples Bild, aber ich finde es richtig schön. Es strahlt richtig Ruhe aus. Außerdem finde ich das sowieso schön, wenn so ein Zauberwürfel sortiert ist.
Tja, also lieber Goldfokus.
So habe ich ihn selten gesehen.
Lieber Goldfokus, schick uns bitte am besten direkt an mich, chris@happyshooting.de, deine Adresse und schreib dazu Gewinner Quadrataufgabe und schreib am besten noch Bigger Picture Card rein, dann weiß ich Bescheid und schick dir die gleich zu.
Ich habe sie auch nochmal festgehalten.
Gut.
Vergessen sollten.
Jetzt möchte ich aber wissen, was das für eine Kamera war, die wir am Anfang gehört haben. Die der Paddy kannte, aber dann doch nicht.
Ja, ich wollte erstmal noch ein Bild zeigen.
Ach so, du willst noch eins zeigen. Ja, wir sind schon ziemlich über der Zeit.
Ja, wir sind schon über der Zeit, aber das wollte ich trotzdem mal zeigen. Die 5 ist das bei uns. Das ist von Vito 50mm. Mhm. Titel Alhambra. Mhm. Ich kann jetzt den Bildunterschrift nicht lesen, von daher kann ich nicht sagen, was das wirklich ist.
Da steht auch nichts weiter.
Ja, also ich weiß nicht, ob das nur ein Untersetzer ist oder ob das ein Wandschmuck ist. Ich fand das halt so schön, weil das Bild ist quadratisch. In diesem quadratischen Bild ist halt so eine quadratische Kachel mit reichlichen Verzierungen, wo man sehen kann, das geht nach oben, nach links und nach unten noch weiter. Und rechts ist so eine saubere Kante. die auch wieder mit so einer Verzierung abschließt, die mir beim ersten Betrachten so den Eindruck gemacht hat, dass das ein Hochformatbild ist. Weißt du, weil rechts so eine Kante ist und das ist ungefähr so breit wie links, die Abschlusskante. Fand ich eben auch eine unglaublich saubere Komposition, obwohl die Muster, die da drin sind, sehr, sehr organisch sind und die Linien, also die Fugen sind ja auch nicht wirklich gerade, sondern das eiert so ein bisschen rum. Also es wirkt sehr, sehr lebendig, aber wenn man, je länger man sich das anguckt, desto mehr Details findest du einfach so in Farben und Mustern.
Also das ist kein Untersetzer, sondern die Alhambra ist eine ganz bekannte Festung in Granada in Spanien.
Ach, siehst du wohl.
Das ist, hier steht in Wikipedia, die Alhambra ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas und seit 1984 Weltkulturerbe mit einer Länge von 740 Metern und einer Breite bis zu 220 Metern.
Aber du musst es auch nachgucken, hoffentlich.
Na, Alhambra wusste ich, wo das ist ungefähr, aber dass das tatsächlich jetzt seit 84 Weltkulturerbe ist, das wusste ich nicht.
Gut, ich habe beides nicht gewusst, ich oute
ganz,
mich hier.
Ganz viel maurischen Stil, islamische Kunst und so, das ist wahrscheinlich dort passiert, das Bild, oder?
Ja, entstanden. Das nehme ich dann mal an, ja. Also das wird nicht passiert sein, das sieht sehr, sehr gewollt aus. Mhm. Hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Jetzt habe ich sogar noch gelernt, was es ist.
Tja,
sehr schön.
So.
Hier lernt man was. Also ich jedenfalls.
Jetzt lernen wir noch was.
Das Geräuschrätsel. Ich spiele es nur ganz kurz an, weil es ist ja ein bisschen länger. Wie gesagt, sehr stark verstärkt. Gut, gut. Und? Viel mehr passiert eigentlich auch nicht. Das sind so die Geräusche.
Das ist eine Kamera, die normalerweise deutlich, deutlich leiser wäre. Und zwar schreibt der Thomas hier, liebes HS, anbei eine Geräuschaufnahme für das Geräuschrätsel. Es ist eine Leica Q mit Zentralverschluss.
Mhm. Ja. Ja, und ich habe mal rausgesucht, das ist, die Leica Q hat man schon mal gehört. Ich war nicht ganz sicher, aber es ist Vollformat, also 35 mm Sensor, 24 Megapixel spiegellos und es ist ein festes Objektiv, 28 mm Blende 1.7, hat einen elektronischen Sucher und schafft dann wahrscheinlich mit elektronischem Verschluss 10 Bilder die Sekunde, hat Wi-Fi mit drinne und ich meine halt, dass der Paddy so eine Kuh auch hat oder hatte und damit auch schon durch die Stadt gelaufen ist.
Auf jeden Fall schreibt der Thomas noch dazu, dass es mit dem iPhone-Mikrofon des Headsets aufgenommen ist und normalerweise ist die Kamera für das Ohr fast lautlos, also der hat das deutlich verstärkt.
Ja, ich muss es hier auch nochmal deutlich verstärken, damit das hier rüberkommt auf dem Podcast. Genau. Also die ist wirklich nahezu geräuschlos.
Also.
Richtig geiles Teil. Thomas, vielen Dank dafür.
Ja, herzlichen Dank und auch nochmal danke an alle, die hinter den Kulissen hier mitgewerkelt haben, die Shownoter und Kanalarbeiter und so weiter. Und wir sind nächste Woche wieder da.
Bis dann, macht's
vom
gut.
Podcast, vom Podcast.
Im Podcast
vom Workshop, sind wir.
Ja, ja,
in der Workshop-Folge. Villa-Workshop. Wo es noch Platz gibt, ne?
Denn bis denn.
Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.